Der eine davon war, okay, wir laufen ein mit Biene-Maja-Kostüm. Ja. Gut, das haben wir dann relativ schnell gelassen, weil die Leute in Cortina haben uns angeschaut, als wären wir nicht ganz dicht, als wir da mit Biene-Maja-Kostüm, also wir haben dann 5 Kilometer vorher angehalten, haben uns das Biene-Maja-Kostüm übergezogen. Ja, aber darauf sollte man achten. Also prinzipiell ist es immer schon, wenn man aus den 50er, 60er Jahren was sucht, sollte man schauen, dass das Original ist. Also es gibt von einigen Plaketten gibt es Repros. Die erkennt der Experte relativ schnell. Also ich habe ganz oft Nachfragen, wo mich Leute anschreiben und sagen, hey, ist das eine Originale? Was kostet die? Was darf die kosten? Was kriege ich für die? Also da bin ich schon sehr gefragt und habe dann gesagt, hey Jens, du brauchst auch sowas. Da sage ich, geht's dir noch zu gut? Habe gerade richtig viel Geld in die Restauration vom Käfer ausgegeben. Wie soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, ja, schau doch mal hier beim Roller Heinz in Pfaffenberg. Den kennen ja auch viele oder die meisten in der Szene. Schau mal, da gibt es eine 50L. Das ist ein totaler Schrotthaufen. Es waren zwei Kisten. Schau, die kaufst du dir jetzt. Ich hatte kein Fahrzeug, ich hatte keinen entsprechenden Führerschein für was Größeres. Gut, also was macht man in der Situation? Man meldet sich erstmal an. Ist schon immer ein bisschen deprimierend, wenn du da mit deiner Struzzo, ja, bergauf und alle sausen an dir vorbei und du siehst sie dann immer zwischendurch an irgendwelchen Punkten im Café sitzen und gemütlich Kaffee trinken und denkst dir, ha, ich muss auf die Zeit schauen, ja, ich ziehe halt durch. Ja. Das ist dann manchmal schon ein bisschen nervig, aber gut.
Ja, herzlich willkommen zur Episode 32 der Blechgedanken. Mein Name ist Guntram Engelhardt. Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren unterwegs und sammle Geschichten rund um das Thema Vespa. Mich interessiert vor allen Dingen das, was hinter den Kulissen zu sehen ist, Menschen antreibt, sich diesem Thema so intensiv zu widmen, was sie in den letzten Jahren erlebt haben. Diesmal bin ich wieder Richtung Süddeutschland gegangen und habe mich dort mit Jens Karst über den Bildschirm verabredet. Jens und ich kennen uns jetzt schon wirklich ein paar Jahre, auch wenn wir uns in den Jahren nicht so häufig persönlich gesehen haben, war doch der Austausch immer relativ rege. Wir haben uns das erste Mal 2015 in Zell am See kennengelernt und seitdem ist viel passiert. Wir haben damals festgestellt, dass wir aus der gleichen Gegend ursprünglich kommen, ihn hat es aber Richtung Süddeutschland verschlagen und mich ja nach Norddeutschland mit Zwischenstation in Hessen. Und wir haben uns vor allen Dingen mal über das Thema, neben den Geschichten von Jens, die er in seiner Vespa-Szene oder in seinem Vespa-Leben erlebt hat und wie er dazu gekommen ist, mit dem Thema Plaketten beschäftigt, weil das ist ja auch ein Teilbereich der Vespa-Szene, der zwar auch eine Nische ist, aber durchaus aus meiner Sicht spannend, zumal in der Historie unseres eigenen Vespa-Clubs auch immer zu interessieren und uns zu diesem Thema austauschen. Und ein wichtiger Beschluss, dass er eine alte Vespa-Plakette vom Vespa-Club Hannover aus den 50er Jahren ersteigert hat und wir sind dadurch intensiver in den Kontakt gekommen und dann gab es sogar eine Nachredung, die wir zusammen erarbeitet haben. Lasst euch überraschen, vielleicht wird der ein oder andere bei dem Thema Plaketten denken, ach, es interessiert mich nicht so, aber wir haben natürlich auch Feuer zu setzen. Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und vor allen Dingen auch die Fahrzeiten etwas weniger werden mit dem Roller, kann man sich jetzt ganz gemütlich zu Hause einkuscheln bei einer schönen Tasse heißen Tee oder von mir aus auch einem Grog und dann lauscht doch ein wenig dem Blechgedanken. Viel Spaß mit mir und mit Jens. Euer Guntram. Ja, herzlich willkommen. Episode 32 der Blechgedanken. Heute sitzt mir wieder jemand am Monitor gegenüber und zwar aus Süddeutschland. Jens Karst ist heute mein Gesprächspartner. Jens und ich haben uns über ein Thema kennengelernt, was heute auch, glaube ich, vielleicht Schwerpunkt sein könnte, nämlich es ging um eine Plakette vom Vespa Club Hannover, original aus den 50er Jahren. Und während wir darüber uns unterhalten haben über die Plakette, haben wir das ein oder andere an Gemeinsamkeiten festgestellt. Und zwar kommen wir beide aus dem Siegerland. Der ein oder andere wird es kennen. Er kommt aus Freudenberg, ich aus Greifswald. Ich bin mit 3 Jahren nach Hessen gezogen worden. Er auch nach Hessen, dann aber nach Bayern. Mein Siegerländer-Dialekt hört man gar nicht. Mein Hessendialekt auch nicht. Ein bisschen färbt es bei Jens ab. Er ist in Süddeutschland, wie gesagt, unterwegs. Warum er da ist und was er da macht und wie er da hingekommen ist und warum er sich mit dem Thema der Plaketten so auseinandersetzt, das werden wir hoffentlich in den nächsten 30, 60, 90, 120 Minuten, wie immer das auch dauern wird, erfahren. Jens, ich freue mich total. Wir haben uns ja nur einmal bisher live gesehen, 2015. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Es wird mal wieder Zeit. Wir gucken mal, werden wir es irgendwie hinkriegen. Erzähl doch mal, wie du zum Thema Vespa gekommen bist, wann das war, warum das immer noch anhält und was dich dazu gebracht hat, dass du dich mit dem Thema Plaketten auch so weit auseinandersetzt.
Ja, also erstmal vielen Dank, Guntram, für die Einladung zu deinem Podcast. Für alle da draußen, ich bin der Jens, komme aus Rottenburg an der Laber, ist im schönen Niederbayern und bin Patchwork-Papa von 7 Kindern und komme eigentlich ursprünglich gar nicht von der Vespa. Also ich habe auch sehr spät erst angefangen mit dem Thema, weil ich bin so ein VW-Liebhaber eigentlich. Und bin dann nach der Restauration meines Käfers, 2009 war das, da war ein Punkt mal abgeschlossen, bin ich dann über einen Freund zum Thema Vespa gekommen, weil der hatte sich damals eine V50 gekauft und hat dann gesagt, hey Jens, du brauchst auch sowas. Da sage ich, geht's dir noch zu gut? Habe gerade richtig viel Geld in die Restauration vom Käfer ausgegeben. Wie soll ich das machen? Und dann hat er gesagt, ja, schau doch mal hier beim Roller Heinz in Pfaffenberg. Den kennen ja auch viele oder die meisten in der Szene. Schau mal, da gibt es eine 50L. Das ist ein totaler Schrotthaufen. Es waren 2 Kisten. Schau, die kaufst du dir jetzt. Ich sag, ja, pff. Ja, gut, okay. Und dann habe ich es gemacht. Das war Ende 2009. Dann haben wir angefangen, das gute Stück zu restaurieren. So einmal komplett. Auch mit Schweißarbeiten, weil die war echt fertig, muss man schon sagen. Ja, und das war dann so mein Einstieg in das Vespa-Leben. Konnte auch damals nichts anderes fahren, weil ich hatte nur den normalen Autoführerschein. Und deshalb war die V50 war genau richtig und da hatte ich Spaß. Und ja, das war mein Einstieg in die Vespa-Geschichte 2009.
Ah, sind sofort ganz viele Fragen bei mir im Kopf aufgegangen. Also
Ja.
du hast mit dem Käfer angefangen. Du hast
Ja.
gesagt, ihr habt selber geschweißt. Das heißt, du hast beim Käfer auch relativ viel selber gemacht. Das heißt, du hast ihn nicht weggegeben, sondern du hast angefangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Meine erste Frage, hattest du vorher einen Hintergrund als Kfz-Mechaniker, als Schweißer oder sonst irgendwas? Oder ist das auch als Spaß an der Freude entstanden? Ad 1, merkt ihr die Frage? Du hast gesagt, du hattest noch keinen Autoführerschein. War die 50 original? Und was hat man für 2 Kisten damals bezahlt?
Also Autoführerschein hatte ich schon. Ja, ich habe mal irgendwann in meiner Ausbildung irgendwann mal technischer Zeichner gelernt, bin dann in die Maschinenbaurichtung. Da musste ich auch irgendwann mal schweißen. Habe aber ehrlicherweise gesagt, beim Käfer dann relativ festgestellt, okay, das Schweiß-Thema, was du da mal irgendwann in der Ausbildung gelernt hast, das wird dich hier nicht wirklich weiterbringen. Deshalb muss ich tatsächlich sagen, war auch ein Zeitthema. Das hat ein benachbarter Oldtimer-Betrieb, der hat mir den quasi komplett restauriert. Ich habe immer mal ein bisschen mitgeholfen, war dabei, habe mich dann auch viel mit dem Thema Käfer beschäftigt. Gerade auch was Originalität angeht und solche Sachen, weil man muss dazu sagen, ich habe den gekauft 1994 mit 19. Da war der Magenta Pink mit ganz viel Chrom, war in den 90ern mega, ja, also war echt ein Hingucker. Und ich habe es dann nie übers Herz gebracht, ihn zu verkaufen. Also ich habe ihn 5 Jahre gefahren und dann stand er tatsächlich immer irgendwo untergestellt, tatsächlich dann bis zum Jahr 2007. Und da habe ich ihn dann, ich bin 2004 Richtung Bayern gezogen, rein aus beruflichen Gründen. Er stand dann noch in der Zwischenheimat Kassel ganz lange und 2007 habe ich ihn dann hier runtergeholt und habe mich dann entschieden, okay, den machen wir jetzt mal komplett. Er ist auch nicht mehr pink inzwischen, er ist schwarz, er hat eine helle Lederausstattung, also gar nicht so typisch original. Das Einzige, was halt original geblieben ist, ist halt Motor und so weiter und so fort. Der ist nicht tiefer gelegt, hat noch alles da, wie er das auch 1973 vom Werk aus hatte. Mit so ein paar Features, Zusatzausstattung. Und in dem Rahmen hat man sich halt viel damit beschäftigt. Also ich habe dann viele Prospekte mir besorgt. Was hat es damals alles an Zusatzausstattung gegeben für einen Käfer von 1973? Und ja, da ist so ein bisschen ja die Liebe hergekommen zum VW. Geht auch noch ein bisschen weiter später, kann ich nachher nochmal berichten, weil ich habe noch ein schönes VW-Gefährt daheim.
Ich
Ja, und dann.
grätsch mal ganz kurz rein. Du hast gesagt, also ich habe es jetzt rausgehört, du hast ihn noch.
Ich habe ihn noch, ja.
Okay.
Er ist,
73
ich
hat
darf ihn auch nicht weggeben.
ein 13, 1302, 13.3, 13.0 oder was für ein Modell ist das? Jetzt bist du gerade gefreezed. Müssen wir doch kurz einmal.
Ich noch, oder?
Jetzt bist du wieder da. Du warst ganz kurz weg, was aber
Wieder
nicht
da.
schlimm ist.
Okay. Ja.
1303, 1302, Rundlichter.
1303 LS,
Ja.
schon mit Elefantenfüßen und damals Panoramascheibe, ja? Also schon die
Okay.
gebogene Scheibe vorne, die Windschutzscheibe. Und LS-Variante war halt der starke Motor, also Vollgas, ja? Also nicht die üblichen 44 PS, sondern ich hatte oder habe immer noch tatsächlich 50. Ja?
Okay.
Und ja, war halt so ein bisschen Schnickschnack noch mit dran, aber er war ursprünglich mal Babyblau, also
Okay.
hellblau.
Den hatte mein
Ja.
Nachbar hatte den als Cabrio und meine Eltern, das war das dritte Fahrzeug, in dem ich gesessen habe, war fast so grün. Ich meine, ihr seht es jetzt nicht, aber Jens sieht mein Hoodie, so ein helles Grün mit Rundleuchten und damit auch Richtung Italien gefahren. Die andere Frage, jetzt parallel dazu nochmal hinterher, warst du schon jemals beim Maikäfertreffen in Hannover?
Nein, natürlich nicht.
Wieso natürlich nicht? Das ist ein Eldorado aller. Ich meine, du hast gesagt, du wirst gleich noch auf das andere VW-Fahrzeug kommen, das ich
Ja.
ja auch schon erfüllt Bildern gesehen habe, was ja ursprünglich aus Hannover kommt.
Richtig.
Und mittlerweile sind ja nicht nur Käfer beim Maikäfertreffen am 1. Mai, sondern natürlich auch ganz viele VW-Bullis in jeglicher Form mittlerweile vor Ort. Selbst Jo Leiner, liebe Grüße Richtung Westen, ist ja mit ihrem Käfer auch schon da gewesen. Das ist ja auf jeden Fall eine ne Möglichkeit, wie wir uns in Hannover mal treffen können. Irgendwann mal.
Ist richtig. Ja, warum nicht Maikäfer treffen? Weil ich damals zumindest noch kein Treffentyp war.
Ja.
Also ich bin mit meinem Käfer über die Lande gefahren, aber so Treffen, das war so nicht so meins. Ja, so, ah, die sind alle fast perfekt. Damals gab es das jetzt auch noch nicht mit OLAK oder Ratte oder wie auch immer, wie es in der Käferszene ja dann auch irgendwann gekommen ist. Ich war einfach kein Treffentyp. War nicht mein Ding. Deshalb bin ich nur durch die Gegend gefahren und habe jegliche Oldtimer-Veranstaltungen einfach gemieden.
Ja,
Muss
und
man so
das,
sagen.
du bist zum Treffentyp jetzt geworden durch die Vespa, richtig?
Ja, schon. Ja, da kommt es nicht aus, weil da ist es halt völlig wurscht, ja, eigentlich mit was du ankommst.
Ja.
Und das ist auch eine ganz andere. Ja, da fühle ich mich einfach wohler, muss ich
Okay.
sagen. Ja, also diese Oldtimer-Treffen mit Fahrzeugen, das ist immer so ein bisschen, finde ich, steif
Schau
eher.
laufen.
Richtig, höher, schneller, weiter oder wie man das auch sehen mag. Aber Vespa-Treffen ist halt mehr so was Familiäres, Freundschaftliches. Das macht halt einfach viel mehr Spaß.
Ja, 2009 gekauft. Wie viel hast du für die zwei
Ja.
Kisten bezahlt?
900 € tatsächlich
Ja,
damals.
okay.
Hab dann nochmal mit Lackierung, ich schätze so 2300, 2400 € reingesteckt, weil es war wirklich alles zu machen tatsächlich. Aber es gibt sie noch. Sie hat zwar die
Okay.
Scheidung nicht überlebt, aber es gibt sie noch.
Okay.
Also meine Ex-Frau fährt sie noch, aber genau.
Dann hast du. Ist ja eine Parallele zu mir. Ich habe ja meine 2005 gekauft, 2006. Auch nur mit Autoführerschein und habe dann ja 2012 gemerkt, das ist doof. Ich brauche einen Motorradführerschein, ich muss mich schneller bewegen. Wann war bei dir die Entscheidung so weit gereift, dass du gesagt hast, eine 50er ist super? Vor allen Dingen die Frage noch, war sie original, nachdem er sie umgebaut hat? Und wie ist es weitergegangen? Jetzt.
Also jetzt sind wir wieder online.
Ja.
Also sie war noch original ungefähr für 3 Monate tatsächlich mit dem 50 Kubik und so weiter und so fort. Da ist man dann einfach mal irgendwann auf den 75er gegangen. Das war dann schon ein bisschen schöneres Reisen. Aber irgendwann hat man dann, also ist eigentlich völlig krank. Also diese Geschichte ist halt völlig irre. Jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ich habe 2010 den Robin Davey kennengelernt über das Thema Plaketten. Habe mich sehr schnell mit ihm angefreundet. Bin dann auch bei den Vespa Oldtimer Freunden München damals eingestiegen. Und 2011 war sein 50. Geburtstag. Den hat er auf dem Schiff am Ammersee, hat er den gefeiert, geladene Gäste aus ganz Europa. Ja. Und wie es der Zufall so wollte, da war der Markus, also mein spezieller Freund, auch dabei, der mich zur Vespa gebracht hat. Und da ist Franz Schmalzl auch eingeladen gewesen und ist mit Flyern rumgelaufen zum ersten Giro, den er ausgerichtet hat für 2012. Hat die dann überall verteilt. Markus und ich haben uns auch so einen Flyer genommen und haben gesagt, oh, das wäre schon cool. Ja, gut, dann hat man dann relativ schnell bei abendlichen Gesprächen festgestellt, du mit der Fuffi brauchst du da nicht antreten. Das wird ein bisschen schwierig, weil es war vorher schon, okay, wir fahren 1250 Kilometer durch 4 verschiedene Länder und dann, ja gut, was machen wir denn jetzt? Gut, ich hatte kein Fahrzeug, ich hatte keinen entsprechenden Führerschein für was Größeres. Gut, also was macht man in der Situation? Man meldet sich erstmal an. Ja. War dann 1. Dezember, war damals Anmeldezeitraum oder war sogar 1. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Angemeldet, ohne Führerschein, ohne Fahrzeug. Gut, dann ist man schnell zum Roller-Heinz gefahren, hat geschaut, was hat er da gerade auf dem Hof liegen oder in Kisten oder auch stehend, wie auch immer. Und da habe ich dann eine VBA gefunden von 1959. Sah auf den ersten Blick sehr gut aus. Habe ich gesagt, okay, kaufen. Dann wollte ich die auf jeden Fall schon restaurieren und ja, da ging es dann los. Erstmal den Rahmen hergenommen, Sandstrahlen. Da hat man gemerkt, okay, so ein Bodenblech wäre halt schon auch cool, ja? Wenn du nicht so viel Straße siehst. Ja, und dann wurde es dann halt auch eine Vollrestauration. Und das war halt auf 4 Monate, 5 Monate, ich glaube im Mai habe ich sie zugelassen. Haben wir dann die VBA restauriert. In der Zeit, ich habe im März 2012 meinen Führerschein angefangen. Im Mai war sie zugelassen und im Juni irgendwann habe ich meine Motorradprüfung gemacht. Ja, dann hatte ich dann Führerschein und Fahrzeug und habe dann gefühlt, keine Ahnung, 50 Kilometer auf der VBA verbracht und dann war September und dann ging die Giro los. So war dann mein Einstieg in das größere Gefährt.
Ja, hat Markus zu dem Zeitpunkt auch schon, habt ihr parallel den Führerschein gemacht oder hatte er schon Motorradführerschein und ist er mitgefahren?
Markus hat den Führerschein auch gemacht. Der ist, glaube ich, im Juli, Ende Juli, Anfang August fertig geworden, also einen knappen Monat vorher. Und hatte damals kein Fahrzeug und hat sich dann von der Bekannten für die Giro dann ein Fahrzeug geliehen. Und dann sind wir quasi unser erstes Abenteuer gestartet, ja. Auf 1250 Kilometern mit Regen, Schnee, Sturm, Sonne, also alles, was geht, ja.
Bevor
War
wir
ein Highlight.
jetzt noch tiefer reingehen, du hast gesagt, du hast Robin wegen der Plaketten kennengelernt. Das heißt, du hattest noch keine große Vespa, du hattest nur eine 50er. Wie bist du denn zu den Plaketten gekommen? Wir steigen definitiv gleich später nochmal tiefer in die Plakettengeschichte ein, aber mich interessiert das, weil du gesagt hast, da war schon das Plakettenthema da. Also wie bist du zu Plaketten gekommen? Und waren das vorher schon VW-Käferplaketten und dann irgendwann Vespa oder wie ist das gekommen?
Also ich hatte bis zu meiner ersten Plakette tatsächlich nicht eine einzige. Keine Käferplakette, keine klassische VW, ADAC-Plakette, wie auch immer, gar nichts. Aber beim Durchschauen dann Recherche, gerade für die Restauration der Fuffi, im Internet geschaut, eBay geschaut und ja, und dann ist mir dann die Plakette vom Vespa Club von Deutschland über den Weg gelaufen.
Okay.
Und da habe ich gedacht,
Welches
okay,
Jahr?
2010,
Nee,
Anfang
nein, nee,
2010.
die Plakette.
Ach
Also.
so. Ah, das war die Clubplakette, sah für mich ganz toll aus.
Okay, also optisch, rein
Erzähle ich gleich
optisch.
mehr darüber. Rein optisch sah sie gut aus. Ich habe mir dann aber vom Robin gleich schon eine eingefangen. Aber das
Okay.
können wir dann später nochmal tiefer legen, wenn es dann um die Plaketten geht. Ja.
Also nach dem Motto, der Wein, das Etikett war super, aber er war halt schon vergoren. Nicht ganz so, aber in die Richtung.
Sagen wir mal so, Robin hat mir dann gesagt, ich kannte ihn ja vorher nicht, er hat nur gesagt, Neuzeitschrott.
Okay. Ich hoffe, du
Das
hast
war dann.
dafür aber nicht viel bezahlt, oder? Also es war vom Preis okay.
Nee, ich habe Lehrgeld bezahlt.
Okay, alles
Ja.
klar.
Ja.
Auf das Thema nicht Lehrgeld, sondern Geld kommen wir dann letztendlich auch noch. Aber wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz beim Giro, weil dann war das ja wahrscheinlich auch dein erstes größeres Vespa-Event, was du dann mitgenommen hast, was dich in irgendeiner Form
Richtig.
geprägt hat.
Ja, also ich war 2011 schon mal mit der Fuffi bei den Alp Days.
Okay.
Das war so mein
Achse?
erster. Ma
Wahrscheinlich
natürlich
nicht.
nicht. Nein. Da war ich schon bei den Alp Days. Da war ich auch das erste Mal 2011, war ich tatsächlich auch ohne Vespa da,
Okay.
sondern nur mit dem Auto runtergefahren, um mir das mal anzuschauen.
Ja.
Hab dann in der Villa Clotilde habe ich übernachtet. Ja, war lustig. Da habe ich auch Robin dann, ich sage mal, so kennengelernt, wie viele ihn kennen. Ja, er ist einer eBay-Auktion hinterhergelaufen für irgend so ein Plastikfahrzeug, Kunststofffahrzeug, Metallfahrzeug, ich weiß gar nicht mehr. War sehr spannend. Ja, aber dann hat es mich ja auch irgendwie, also mit den Treffen, aber dann war das nächste tatsächlich 2012. Ja. Das war dann so der Einstieg von, ich nenne es jetzt mal ins kalte Wasser springen. Ich war ja damals bei den Vespa Oldtimer-Freunden München auch mit dem Markus zusammen. Das war dann so das Gefühl, Leute, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr hattet doch hier irgendwie nur eine Fuffi. Was ist los mit euch? Da muss man ja aufpassen, wenn man euch begegnet, dass ihr nicht irgendwie am Fels landet oder wie auch immer. Also das war schon sehr interessant, was wir uns da alles anhören mussten, aber wir sind komplett durchgefahren, ohne Panne, ohne alles. Und es war wirklich eine Riesenerfahrung. Also wir haben auch da quasi das Thema sehr sportlich und lustig genommen, zumindest zu Beginn. Wir sind gestartet in Zell am See und der erste Anlaufpunkt war dann Cortina d'Ampezzo. Markus und ich haben uns gedacht, komm, wir müssen irgendwie was Witziges machen. Ja, wir haben dann uns so Karten quasi gebastelt, wo dann irgendwelche Sachen drauf standen, die wir während des Giro dann machen müssen. Und
Okay. Challenges.
eine Challenges, genau. Und eine davon war, okay, wir laufen ein mit Biene-Maja-Kostüm. Ja. Gut, das haben wir dann relativ schnell gelassen, weil die Leute in Cortina haben uns angeschaut, als wären wir nicht ganz dicht, als wir da mit Biene-Maja-Kostüm, also wir haben dann 5 Kilometer vorher angehalten, haben uns das Biene-Maja-Kostüm übergezogen und sind dann nach Cortina gefahren. Wir fanden das super lustig. Alle anderen irgendwie nicht, aber wir haben schöne Fotos davon und
Spaßbremsen.
ja, voll, total. Und wir hatten total Spaß und dann gab es dann quasi beim Gala-Dinner abends in Cortina gab es dann einen Vorfall, wo wir auch so eine Karte an jemand Fremden vergeben haben. Das ist dann ein bisschen ausgeartet und deshalb haben wir das dann in Cortina tatsächlich auch schon eingestampft. Wir haben die Karten dann stecken lassen und sind einfach nur noch gefahren.
Ja, du musst mir jetzt nicht sagen, wer das war, aber mich interessiert trotzdem die Challenge.
Die Challenge, die dann zum Abbruch geführt hat.
Ja.
Man sollte quasi beim Gala-Dinner eine Rede halten, so Oscar-Style-mäßig. Und das ist halt in eine Richtung abgedriftet, die nicht sehr jugendfrei war. Also für uns total überraschend. Die Person hat da einfach Vollgas gegeben. Und daraufhin wurde uns dann angedroht, dass wir nochmal so einen Scheiß machen, den Giro dann verlassen müssen.
Okay.
Und da haben wir gesagt, wir fanden es schon irgendwie lustig, aber wir haben gesagt, okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, okay, wir
Okay.
machen jetzt mal Feierabend. Es ist auch dann Deckmäntelchen des Schweigens und es hat nie wieder jemand drüber gesprochen und das war auch
Okay.
gut so.
Also es wurde auch
Okay,
kein
ja.
Live-Mitschnitt damals aufgenommen von der Rede.
Na, glücklicherweise nicht, nein, glücklicherweise nicht.
Aber das Bild mit dem Biene-Maja-Kostüm hätte ich ganz gerne für die. Es muss ja auf der Webseite gibt es ja immer so 10, 15 Bilder, die ich gerne hätte. Falls da das Biene-Maja-Kostüm
Ja,
ist,
Ja, das gibt es. Ich schick's dir durch. Ich schick's dir durch. Kannst du mir da
Wenn
aufschreiben,
nicht,
ja.
wenn du es nicht möchtest, stellen wir es nicht online, dann habe ich es aber wenigstens einmal gesehen. Also
Ja, genau.
du musst das ja auch mit, also ich meine, ihr seid ja auf Achse unterwegs gewesen oder gab es
Ja.
einen Tourbus, wo Klamotten drin
Nee,
waren?
es gab einen Tourbus, oder es gab zwei Transporter, die dann halt im Hotel immer das Gepäck abgeliefert haben und dann morgens haben die das Gepäck eingesammelt und haben es mitgenommen.
Okay.
Wir hatten natürlich so einen kleinen Rucksack dabei oder eine Tasche. Ich hatte einen Koffer hinten drauf und da haben wir das dann reingestopft und dann war das ganz gut zu handeln, ja.
Obwohl das auch eine schöne Geschichte gewesen wäre, wenn man die ganze, jeden Tag ein anderes Biene-Maja-Kostüm, einmal als Flip, einmal als Willi, einmal als Tekler mit acht Beinen oder sowas. Also
Ja.
auf jeden Fall war den ihr ausgesucht habt für die Challenge, war keine Spaßbremse, weil er hat das ja knallhart durchgezogen. Finde ich cool.
Ist richtig, er hat es durchgezogen, ja, tatsächlich. Ja.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, das war dann der zweite Tag, aber ihr habt das dann durchgezogen und dabei blieb es dann wahrscheinlich
Ja.
nicht. Also mit den Treffen,
Also
die nächste Zeit. Dann war Blut geleckt.
mit war Blut geleckt. Ja, wir hatten dann mal klassisch wieder Alp Days Achse. Mantua war dann die ersten World Days, die ich gefahren bin, 2014. Das war auch sehr cool. Landschaftlich mega gut, war toll organisiert. Mantua, die Altstadt, ganz toll. Konnte man abends auch gut sitzen, super Wetter. Das war nochmal ein ziemliches Highlight. Aber dann wurde es dann eher auch weniger mit den großen Treffen, sondern eher dann so Ausfahrten privat organisiert und mal losgefahren.
Ich kann mich auch daran
Ich war ja
erinnern,
damals,
ich kann mich auch daran erinnern,
ja.
2015 bei den Alpdays war es ja nicht auf Achse, sondern war es mit Familie da und ich glaube, da war gerade auch relativ einer noch relativ klein von denen, mittlerweile ja sieben.
Mittlerweile ist der Kleine, den ich damals hatte, ist inzwischen, wird 14 in
Ja,
3 Tagen.
ja.
Ja. Genau. War das 2015?
Ich war
Nee, da war
2015.
denn die, das war die Kleine, das war dann
Genau.
die Antonia, die Kleine, die wird ja 11 jetzt dann
Ja, die war
im
gerade
November.
relativ frisch, als ihr da wart. Ich kann mich an den
Klein,
Buggy
genau.
erinnern. Genau, klein.
Genau richtig, genau richtig. Ja, da haben wir uns dann auch das erste Mal gesehen.
Genau. Und ich meine, wir wissen ja beide, wenn man Kinder hat, und das sind ja ganz viele, die zwischendurch mal ausgesetzt haben mit ihrer Vespa, intensiven Vespa-Zeit, Kinder, Familie, Haus, und arbeiten, kostet ja einfach Zeit und da muss man halt sehen, dass man damit irgendwie zurande kommt. Das wird ja dann immer nicht leichter.
Das ist richtig. Man braucht die richtige Partnerin auch, die das mitmacht.
Ja.
Die habe ich jetzt inzwischen.
Fährt
Ja,
die Vespa?
war aber damals. Die fährt keine Vespa, will
Fährt
sie
die
auch
mit?
nicht. Wir haben es einmal probiert. Bei der Hoffmann-Rennstaffel, kommen wir auch später noch zu, da bin ich ja dabei. Die hatten eine Ausfahrt, da habe ich sie dann mitgenommen mit meiner Struzzo. Schwanger, meine Frau.
Okay.
Und wir haben, glaube ich, was haben wir geschafft? Ich glaube 900 Meter.
Okay.
Dann war die Zündung im Eimer bei der VL.
Ah.
Dann habe ich danach Hilfe gerufen. Dann kam dann jemand, der uns holen sollte. Der kam nur dummerweise mit einem Porsche Targa, mit einem alten. Dann ist dann die Sina mit zurückgefahren, hat das große Auto geholt, dann haben wir eingeladen und dann haben wir
Okay.
halt den Nachmittag dann schön an der Werkshalle verbracht. Das,
Okay.
ich glaube, das war auch einschneidend für sie. Sie hat gedacht, okay, Vespa fahren muss ich nicht, weil es sind eh keine langen Ausfahrten.
Ja.
Ja,
Okay.
scheinbar. Aber ich habe sie nochmal versucht zu animieren, aber das glaube ich.
So, das hat hervorragend nicht funktioniert. Ihr habt einen großen Abbruch jetzt gerade. Hat damit zu tun, ich habe momentan kein offizielles Zoom mehr, sondern nur noch einen normalen Account. Wir waren eigentlich so, meine Planung war so, rechtzeitig kurz Stopp zu sagen, damit wir einen sauberen Cut kriegen. Wir waren so in das Gespräch vertieft, dass wir den Timer komplett aus dem Auge, ich den Timer komplett aus dem Auge verloren habe. Und deswegen haben wir jetzt einen kleinen Interruptus. Wir gucken mal, ob wir das beim zweiten Mal besser hinbekommen. That's live. Also von da live und live. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, von wegen, ob deine bessere Hälfte auch mit Vespa fährt und warum sie das jetzt nicht mehr tut oder was ihr ja bisher erlebt habt. Aber sie lässt ja die freie Hand, dass du deinem Thema Vespa, soweit es zeitlich mit Familie, Beruf, tralala, dass man das zwischendurch auch machen kann, weil das ja auch wichtig ist. Ist bei uns ja ähnlich. Ich glaube, keine von meinen drei Frauen würde mit mir lange Strecken fahren wollen, auf Achse zu irgendeinem Event, aber mal so ein bisschen durch die Gegend fahren, so kurz, das geht immer noch, aber
Sie fährt lieber Fahrrad, meine bessere Hälfte zum Beispiel. So. Die Treffen. Cortina d'Ampezzo war vorbei, ihr seid gefahren. Du bist
Wir sind, genau, wir sind.
mit deiner neuen großen
Ja.
Vespa gefahren.
Ja.
Ich habe vorhin rausgehört, dass du noch eine weitere hast, ja, mit der du ja dann sozusagen nach 900 Meter liegen geblieben bist. Wie viele Wespen sind momentan bei dir? Neben dem Käfer und dem, wo wir gleich noch drüber sprechen?
Ja, ich greife nochmal ganz kurz zurück zur
Ja.
Giro. Also Cortina
Ja.
war natürlich nicht der einzige Anlaufpunkt, den wir
Ja.
hatten. Wir sind noch nach Kranjska Gora gefahren in Slowenien, hatten Bad Kleinkirchheim und Berchtesgaden auf der Uhr, wirklich mit allen Wetterkapriolen, die man sich nur vorstellen kann. Also Katschberg, 15 cm Schnee. Natürlich hatten wir keine Winterbereifung dabei, aber war ein lustiges Erlebnis. Aber genau, jetzt zu den Fahrzeugen, die ich habe. Ich habe aktuell drei. Das ist einmal 2 Jahre später, nach der 2014, ist die Struzzo dazugekommen, die VL3, eine 56er, in einem sehr guten Originalzustand, die ich auch heute noch fahre und die ich auch liebe. Und Rohrlenker toll. Ich hatte mich damals im
Originalmotor?
Originalmotor.
Originalmotor? Okay. Ist ja selten
Ja.
mittlerweile. Hast du ja mitbekommen. Kriegst du auch in
Ist
der
richtig.
Rennstaffel mit. Ja.
Natürlich. Ist sehr selten, aber ich stehe halt einfach drauf. Also ich sage immer 8 Zoll und Originalmotor, das macht Sinn. Was man vielleicht mal ändern kann, da kommen wir jetzt auf die nächste, ist, ich habe noch eine spanische 125N mit Sickenrahmen und Gusslenker. Die hat inzwischen eine elektronische Zündung drauf, ist aber auch der Originalmotor drin. Das sind mal so Sachen, die kann man sich noch vorstellen, einfach mal die Zündung zu wechseln, weil wir uns damals auch mit der FEMSA-Zündung wahnsinnig schwer getan haben. Also, und dann war irgendwann die Entscheidung, komm, weg damit, und wir machen was Elektronisches drauf.
Ja.
Aber ansonsten bin ich sehr original unterwegs. Klar,
Ja.
meine VBA, die bin ich original den Giro gefahren mit 150 Kubik. Da ist dann später mal der 177er DR draufgekommen. Klassiker halt, dass sie einfach ein bisschen tourentauglicher ist. Ja, weil klar, es gibt Bilder von der Giro, wo mich dann die Luft verlassen hat sozusagen. Und dann hat man mich mit zwei Abschleppseilen oder mit zwei Spanngurten hat man mich dann den Berg raufgezogen. Also der Markus dann mit seiner GS 160, die er gefahren ist. Ja, war spannend, aber dann wurde es tatsächlich auch Zeit zu sagen, komm, wir packen mal ein Plug and Play und das läuft. Ja.
Ja,
Da bin
man
ich
will
auch
ja auch
zufrieden.
ankommen. Ne? Man will ankommen und man will einigermaßen vernünftig ankommen. Und das mit der
Richtig.
Elektronik ist, glaube ich, mehr als in Ordnung. Ist ja bei mir auch so. Also so weitgehend original, wenn man aber sicher und safe fahren will und auch wirklich längere Strecken fahren will, dann gibt es einfach Sachen, wo man Kompromisse eingehen sollte oder darf.
Genau. Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, bei der Rennstaffel gibt es ja auch viele, die auch mit Udo
Ja.
natürlich in der Rennstaffel dabei als Spezialist. Da gibt es ja mehrere Spezialisten. Aber das ist dann schon, ich sage mal, wenn du so Ausfahrten fährst, auch mit den Jungs, Köflach zum Beispiel, da bin ich regelmäßig dabei von Tag 1 bei der Trofeo. Ist schon immer ein bisschen deprimierend, wenn du da mit deiner Struzzo, ja, bergauf und alle sausen an dir vorbei und du siehst sie dann immer zwischendurch an irgendwelchen Punkten im Café sitzen und gemütlich Kaffee trinken und denkst dir, ha, ich muss auf die Zeit schauen, ja, ich
Ja.
ziehe halt durch. Ja. Das ist dann manchmal schon ein bisschen nervig, aber gut, irgendwann fährt man dann auch die Trophäe, wo man sagt, okay, ich trinke jetzt trotzdem einen Kaffee und die Zeit ist mir völlig wurscht, weil es tatsächlich dann auch darum geht, mit netten Leuten zusammen zu sein und eine große Familie zu sein, anstatt da jetzt unbedingt den Pokal nach Hause zu tragen.
Ja.
Ja.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Genau. Und
Ja, du wolltest auf ergänze, ergänze.
ja, ich hab einmal tatsächlich auch in Eltville bin ich ja mal gefahren. Da habe ich tatsächlich auch mal den ersten Preis gemacht bei so einem Zeitfahren. Das war aber auch meine einzige Geschichte, wo ich mal was gewonnen habe.
Absicht oder Zufall?
Eher Zufall. Also ich bin damals mit Peter Erhorn gefahren. Langsam, stetig an den Cafés vorbei. Das Zeitfenster von diesen Checkpoints war relativ großzügig gewählt. Und von daher, ich habe dann tatsächlich mit Einmachgummi und dem iPhone, das habe ich mir dann auf den Lenker geschnallt und habe dann versucht, irgendwie die Zeiten einigermaßen hinzukriegen. Hat ganz gut geklappt. Ich habe einen Pokal gekriegt. War super lustige Veranstaltung. Aber damit, ich habe alles erreicht, sage ich. Bin mal Erster geworden, von daher muss ich jetzt bei allen anderen Veranstaltungen nicht unbedingt auf Sieg fahren. Ja.
Okay, nach dem Motto, Target erreicht und gut ist.
Sicher, es gibt einen Pokal, der ist nicht sehr hochwertig. Die Sina sagt immer hässlich, aber es ist mein Highlight. Und
das sind die emotionalen Werte, die da drin stecken. Das kann man mit Geld nicht bezahlen.
So ist es. Ja. Geschichte. Einfach die Geschichte, die mir keiner nehmen kann.
Aber das ist ja, du bist ja dann tiefer reingerutscht, nicht in das Thema Vespa, sondern eben auch in das Thema Plaketten. Du hast gesagt, die VCVD-Plakette, die du ersteigert hast, war Lehrgeld. Wir haben uns über Plaketten kennengelernt. Also ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, du hast mich, ich glaube, das erste Mal sogar angeschrieben, nicht mit der Plakette, sondern du hattest bei eBay, wenn ich mich recht entsinne, zwei Originalprogrammhefte vom 20-jährigen und 25-jährigen Vespa Club Hannover, kann das sein? Oder bringe ich ja jetzt was durcheinander? Das war nein, so, nein. Genau. Ja, ja. Danke, dass mein Gehirn noch funktioniert soweit.
Ja, sehr gut.
Und das 25-Jährige war ja wirklich auch das letzte große Treffen, was es in Hannover gegeben hat, ne? Also 75. Und da haben wir uns das erste Mal, warum hast du mich damals kontaktiert? Weil ich der Pressewart vom Vespa Club war und du hast das ersteigert und hast gedacht, wendest dich mal an den, der das gerade macht. Ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, was der richtige Auslöser war.
Weißt aber du da das kannten noch? Wir uns ja schon. Wir kannten uns
das
ja
weiß
schon.
Ich. Hatten wir uns davor schon gesehen in Zell am See? Oder war das,
ich
da,
glaub,
war
wir
das danach?
Zell, weil mein erster Kontakt mit dir Zell am See, sonst wäre ich ja auf Vespa Club Hannover und dich ja gar nicht gekommen, war dein Taschenthema.
Okay.
Und
ich dachte.
Das war Zell am See. Und
okay.
Dann habe ich dieses Prospekt aufgetan. Und
okay.
Dann warst ja nicht ganz unsympathisch, warst noch der Pressewart vom Vespa Club Hannover und dann warst du meine erste Anlaufstelle.
Okay, super. Ja. Und dann war es ja so, dass du eine Plakette vom Vespa Club Hannover gefunden, ersteigert, gekauft, ausgestöbert hast und hast mir damals Fotos davon geschickt und ich war so total geflasht, weil ich dachte so, ich habe ja dieses Archiv auch bei uns gehabt und gepflegt und da war so viel Nostalgie drin, dass ich gesagt habe, irgendwie müssen wir gucken, dass wir das nachmachen können. Das war mein erster Kontakt mit Plaketten, wobei ich sammle keine wirklichen Plaketten. Ich habe da hinten im Schrank sind ein paar mittlerweile drin, aber ich sammle sie ja nicht. Ich bin natürlich Gestalter, wir haben ja auch schon eine zusammen gemacht für die 70-Jahre-Geschichte. Aber wie ist das bei dir dann weitergegangen? Wie ist das mit den Plaketten vor allem? Ich habe noch ganz viele Fragen, die ich mir jetzt notiert habe.
Ich fange einfach mal von vorne an.
Mach mal.
Ich fange mal mit Vespa Club von Deutschland an und dann, wie es der Zufall so wollte, 3 Wochen später stellt Robin Davey bei eBay eine Plakette ein vom Treffen 1996 in München, Welt-Vespa-Treffen. Und ich habe die ersteigert. Und dann haben wir kurz geschrieben und ich habe ja in München gearbeitet damals schon und dann habe ich gesagt, ja, ich würde sie gerne abholen, nicht verschickt haben wollen. Dann sagt er, ja, kommst vorbei und dann schaust du dir gleich mein Museum an. Okay, Museum München, klar, gesagt, getan. Ich bin hingefahren, habe ganz stolz meine Vespa Club von Deutschland Plakette mitgenommen, habe sie ihm gezeigt und sage, ja, das war meine erste, das ist jetzt meine zweite und dann, ja, Neuzeitschrott. Kannst du vergessen. Ist nachgemacht, ist irgendwie aus den 90ern oder 2000ern. Kannst du vergessen, aber kein Problem. Ich habe ja jetzt eine für dich, die ist original, die ist zwar ein bisschen neuer. Und ja, dann hat er mich mitgenommen ins Museum. Und ich weiß nicht, ob du bei Robin im Museum schon mal warst.
Nein.
Das ist ja so als damals Vespa-Neuling, ja, gerade die V50 restauriert auf dem Hof. Die erste Neuzeitschrottplakette gekauft, dafür auch Lehrgeld bezahlt und dann öffnen sich da in München im Hinterhof, öffnet sich eine Tiefgarage und du denkst du, okay, das muss jetzt der Vespa-Himmel sein. Ja, also wirklich alle Fahrzeuge, die man sich nur vorstellen kann aus den 50er Jahren oder V98, Accessoires, Plaketten, Banner, wo du denkst, boah, krass, also das erschlägt dich ja erstmal, ja. Und dann stehen dann die Ape, Calesino, Original irgendwo in der Ecke und solche Sachen, Gespanne, wirklich Hoffmann, Douglas, alles original in einem Zustand, wo heute jeder ja, sich die Finger nachlecken würde. Und ja, und dann kommst du so an diese Plakettenwand, wo er dann so sagt, ja, schau mal, das ist das, was ich habe. Und dann eine Tafel, ich schätze mal 3 mal 2 Meter groß mit deutschen Plaketten aus den 50er Jahren, englische, international dann bei ihm zu Hause. Ich meine, seine Wohnung ist ja auch wie ein Museum. Ja, und dann schaust du dir die so an und denkst dir, boah, Hammer. Ja, unglaublich. Mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe die damals diese Plaketten gestaltet haben. Und das ist ja mal völlig egal, ob das jetzt Italien war oder Belgien, Frankreich, Deutschland. Völlig egal, ist einfach Wahnsinn. Ja. Ja, und da war es dann quasi um mich geschehen. Ja. Dann hatte ich mit Robin natürlich, wir haben uns dann relativ schnell angefreundet über dieses Plakettenthema auch. Er hat mich dann zu den Vespa-Oldtimer-Freunden München geholt, auch 2010 schon. Dann der Geburtstag 2011, da habe ich ihn mit Clubkollegen von den Oldtimer-Freunden München, haben wir eine Plakette gestaltet zu seinem 50-Jährigen. Da gab es dann 3 Stück von. Eine hat er bekommen in einer Kirschbaumkiste, die ich habe machen lassen, mit dem Originalwerkzeug dabei. Und die anderen 2 wurden dann versteigert, weil Robin ja für die Kinderkrebshilfe sehr viel macht, und die wurden dann auf dem Schiff quasi versteigert, die Plaketten, und das ging dann tatsächlich auch an die Kinderkrebshilfe. Und das war dann so, ja, das war mein Einstieg. Dann 2012 habe ich eine gemacht, Team Germany für den Giro. Und dann habe ich immer mehr über den Robin auch alte Plaketten bekommen. Und
Wie
dann
viel
bist du bei der IMA.
sind das? Wie viel sind das mittlerweile?
Inzwischen,
Oder
ich
hast
würde
du eine
sagen, es
Wand bei dir
sind,
im Haus?
ich habe mehrere Bretter an der Wand, ja. Ich habe mehrere Holzkisten im Schrank, wo noch Plaketten drin sind, die ich die letzten Jahre einfach erworben habe, aber noch nicht die Zeit gefunden habe, die irgendwie zu präsentieren. Es sind, ich sage mal, mit also neueren Datums, schätze ich mal so 150 vielleicht, die ich entweder selber gefahren bin oder halt einfach gekauft habe. Und ungefähr 350 alte tatsächlich. Wobei ich mich da sehr stark auf Deutschland beschränkt habe, weil wenn man sich das mal so anschaut, ich glaube, Robin hat 1500 Plaketten, 1600. Irgendwo musste man anfangen. Ja, ich habe
Ja.
dann Deutschland gewählt und dann die Euro-Vespa, die alten Euro-Vespa-Plaketten, wo ich dann relativ schnell feststellen musste, wow, verdammt teures Hobby,
Ja.
weil die sind sehr beliebt, sehr begehrt, gerade in Italien. Da musste man öfter mal auch schon tiefer in die Tasche greifen. Das habe ich tatsächlich auch getan.
Über was sprechen wir tiefer? Also tiefer ist ja für einen schon 50, 60, 150 Euro. Ich glaube mal, die Vespa Club Hannover war mal irgendwann auch bei so 150, 250 dazwischen irgendwo.
Ja.
Was sprechen wir? Wird schon vierstellig? Kriegt man dafür schon die erste
Also
kleine Vespa?
vierstellig wird es bei mir tatsächlich nicht, aber bei den Italienern ist vierstellig auch kein Problem. Also da sind Plaketten über den Tisch gegangen. Ich habe das damals viel über eBay verfolgt. Da sind Plaketten für 1200 Euro verkauft worden.
Ja.
Von 1953, ganz Design. Aber bei mir ist die Grenze 400.
Okay.
Das
Wie
war
groß?
die Euro-Vespa 1957 aus Barcelona. Die kennt jeder mit der Lanze, und in der Lanze die ganzen Flaggen drin, gelb. Also ich glaube, die ist relativ bekannt. Ja.
Wie groß ist denn ungefähr der Plakettensammlermarkt in Deutschland? Also wie viele von den positiv gestalteten Nerds gibt es außer dir, Robin und wie
Es
auch
gibt
immer.
einige, es gibt einige, muss man
Ja.
sagen, aber viele halten sich auch im Hintergrund. Ja.
Okay.
Robin ist natürlich der bekannteste. Es gibt im Norden welche, es gibt im Süden welche. Es gibt aber wenige, die es jetzt so exzessiv, würde ich mal sagen, betreiben, wie ich zum Beispiel. Es
Ja.
gibt welche, ganz klar, wo auch Geld nicht unbedingt jetzt eine große Rolle spielt. Ja, ich würde mal sagen, jetzt mal so aus dem Bauch raus, 20 gibt es bestimmt, wovon mir 7, 8 persönlich bekannt sind.
Ja.
Und dann gibt es noch die Dunkelziffer halt.
Ja, aber du sammelst auch nur Vespa-Thema oder hast du auch andere Plaketten, die dann irgendwann über den Weg gelaufen sind?
Nee, ich sammle eigentlich nur Vespa. Ich sammle auch
Ja.
tatsächlich nur alte deutsche Plaketten. Ich habe mir auch die Mühe mal gemacht, weil mich das wahnsinnig interessiert. 50er Jahre Vespa nach dem Krieg. Ich habe Vespa-Tipp komplett gelesen, also alle Ausgaben. Super spannend. Ich habe mal eine Liste gemacht, wie viele Clubs hat es in den 50er, 60er Jahren in Deutschland gegeben. Hat so auch, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Ich habe die Vespa-Nachrichten gelesen, die waren ja ein Stück davor. Super spannendes Thema. Also wirklich spannend und man merkt diesen Aufbruch, der da damals stattgefunden hat, mit den zwei Rädern einfach mobil zu sein und
Ja.
in Europa rumzureisen. Und das ist so ein spannendes Thema und das spiegelt sich halt auch in diesen Plaketten wieder. Und das ist es, was mich so ein bisschen reizt, ja, die Qualität von damals. Also ich stehe brutal auf Feuer emailliert. Ist halt heute nicht mehr, ja, fast nicht mehr bezahlbar. Du weißt es, wir haben mal halt drüber gesprochen. Es gibt einige, die machen das noch, aber klassisch ist halt lackiert inzwischen. Da wird ja der Markt auch so ein bisschen mit überschwemmt. Das ist auch nicht mehr, ich sage mal, da ist auch nicht mehr so viel Liebe drin, sondern da geht es nur darum, verkaufen. Ja. Und ich rate halt immer jeden, der auf mich zukommt und sagt, hey, ich möchte gerne eine Plakette machen, den sage ich halt immer, hey, mach's lieber hochwertiger. Die kriegst du auch verkauft und es ist halt was Wertiges und die schaut man wahnsinnig gerne an. Und so ist es in den 50er Jahren fast immer gewesen, dass man
Ja.
sagt, man hat wirklich was sehr Hochwertiges, was Besonderes in der Hand, wo man auch sagt, hey, das ist auch echt schön anzuschauen. Ja.
Gehe ich komplett mit dir. Ist halt eine Kostenfrage. Lackierte Plaketten sind halt deutlich günstiger. Also wenn du eine kleine Veranstaltung hast, du musst gucken, dass du die Summen dafür hinkriegst, ist es halt einfach verständlich, dass man, wenn man auch mehr macht, einfach auf lackiert geht. Ich bin auch mit dir. Hard Email ist mega, Soft Email geht. Alles andere finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Zumal ja, und jetzt kommen wir, ich mache mal einen ganz kurzen Ausflug zu der Vespa-Club-Plakette, die du sozusagen uns zur Verfügung gestellt hast als Foto. Auf dem Foto war ja hinten drauf die Firma, die das damals produziert hat. Dann habe ich mich ja auf die Recherche ja gemacht und habe geguckt, gibt es diese Firma noch? Diese Firma gab es in der Form nicht mehr, ja, sondern es gab Nachfolgefirma. Mit denen habe ich mich ja in Verbindung gesetzt und lustigerweise hatten die auf den Microfishers ja noch die Originalentwürfe aus den 50er Jahren, sodass sie die uns nachgemacht haben. Spannenderweise aber nicht deckungsgleich. Also wir haben dann, als wir die Plaketten hatten und sie ja verglichen haben, haben wir so kleine Unterschiede festgestellt, sowohl von der Farbwahl als auch von der Grafik. Das heißt, es muss zwischendurch nochmal entweder eine Überarbeitung gegeben haben, die nicht mehr hatten. Mit den Werkzeugen. Mittlerweile gibt es diese Firma ja auch nicht mehr. Die ist ja komplett übernommen worden von einem anderen Dienstleister. Ich würde mal behaupten, die werden auch nicht mehr eigen produzieren. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal so ein bisschen, weil wie mit anderen Sachen auch, wird, glaube ich, eher dann in Fernost produziert. Und wir wollten nämlich nochmal welche nachbestellen, aber das wird sich jetzt erstmal noch rauszögern. Und wir haben auch, jetzt kommen wir das Thema Plaketten sammeln und fand ich damals einen sehr guten Hinweis von dir, wo du gesagt hast, kennzeichnet sie. Auf jeden Fall, weil man will ja den Sammler nicht ins Gehege kommen. Eine alte Plakette ist halt eine alte Plakette und eine nachgemachte Plakette, so nach dem Motto Neuzeit, Kernschrottmäßig, wollte man da nicht haben, sodass die von 2016 sind die nachgemacht worden. Ne? Also es ist auch schon wieder fast 10 Jahre her. Wir haben auch, glaube ich, nur. Ich glaube, wir haben damals 100 produzieren lassen insgesamt. Mehr gab es nicht. Und die wurden auch nur erstmal intern nur für Mitglieder, also nicht an außerhalb verkauft, so wie das bei den 70-Jahr-Feiern gewesen ist.
Da bin
Der
ich ja,
kleine Ausflug.
kann ich mir ja glücklich schätzen, dass ich dir geholfen habe, weil ich habe eine im Keller
Ich
hängen an
weiß,
der
ich
Wand.
weiß. Wir haben ja mittlerweile,
Genau.
ja, das ist auch, das ist, das, wir haben ja vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr hat ja Umland Hannover jemand ausgemistet von seinem Großvater und hat uns ja, also dem Vespa Club Hannover, eine Kiste mit mehreren Plaketten zukommen lassen, unter anderem auch eine Original aus den 50er Jahren mit dem Motiv, was wir nachgemacht haben. Und der war halt froh, dass sie in gute Hände kommen. Also der hätte, ich weiß nicht, ob er sich nicht die Mühe gemacht hat oder ich glaube, er wollte dafür auch nichts haben. Er hätte die ja auch versilbern können. Ihm war es aber wichtig, dass es dahin kommt, wo es war. Gibt es, ich habe mir so eine Frage, weil du gesagt hast, so, wenn, gibt es sowas wie die Blaue Mauritius eigentlich unter den Plakettensammlern? Gibt es so die Plakette, wo alle hinterherhecheln, wo alle Plakettensammlern, ob Italien oder in Deutschland, so hecheln und sagen so, das ist eine? Oder ist sie bei Robin Davy in der Mitte von der Platte und es ist so die, der heilige Gral?
Sagen wir mal so, das ist von Land zu Land unterschiedlich, glaube ich. Also die Hardcore-Plakettensammler in Italien, die wollen natürlich die alten Plaketten aus die Anfang 50er Jahre aus Italien, dafür geben die auch richtig Geld aus. Ja. Blaue Mauritius, schwierig zu sagen. Es gibt eine Plakette, die es vielleicht nie gegeben hat. Weiß keiner, gibt es auch nicht. Es tauchen immer mal wieder Einzelstücke auf. Ich habe auch ein Einzelstück tatsächlich. Die hat selbst der Robin nicht. Er fragt mich jedes Mal, ob ich sie ihm verkaufe, aber mache ich nicht. Weil das ist so meine blaue Mauritius quasi. Aber ja, das hängt immer, das muss der Sammler für sich selber entscheiden. Also
ja.
Was für den einen die blaue Mauritius ist, für den anderen einfach völlig uninteressant.
Ja.
Auch und eben in den Sammlerkreisen. Ich glaube, da muss jeder für sich selber sagen, okay, das ist jetzt die hätte ich gern.
Ist das auch deine Lieblingsplakette, das Einzelstück? Oder nach was für Kategorien bewertest du deine Plaketten? Oder worauf sollte man achten, damit man nicht so am Anfang der Lehrgeld bezahlt?
Ja, worauf sollte man achten? Also prinzipiell ist es immer schon, wenn man aus den 50er, 60er Jahren was sucht, sollte man schauen, dass das Original ist. Also es gibt von einigen Plaketten gibt es Repros, die erkennt der Experte relativ schnell. Also ich habe ganz oft Nachfragen, wo mich Leute anschreiben und sagen, hey, ist das eine Originale? Was kostet die? Was darf die kosten? Was kriege ich für die? Also da bin ich schon sehr gefragt teilweise. Ich glaube, es geht einfach nach Geschmack. Also weil über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und der eine sagt, hey, die ist total toll. Also ich finde zum Beispiel von 1960 die Nürnberger Plakette vom Treffen, finde ich ganz toll. Die ist schön ausgearbeitet. Und andere sagen, nee, das ist nicht meins. Ja. Es ist ganz schwierig zu sagen. Also man sollte zumindest schauen, dass man sich nicht übers Ohr hauen lässt. Ja. Es muss auch jeder seine eigene Grenze festlegen. Also was möchte ich für diese Plakette jetzt ausgeben? Diese Grenze gibt es bei mir. Ich sage nicht für jeden Preis, dann lasse ich sie auch liegen. Ja. Das ist mir jetzt erst vor 2 Wochen wieder so gegangen, wo ich sie einfach habe liegen lassen. Im Nachhinein ärgere ich mich brutal, weil selbst in Robins Buch ist er nicht drin. Vielleicht hätte ich doch das Geld in die Hand nehmen sollen, aber es war einfach nicht reif. Die Zeit war nicht reif, um die Plakette jetzt zu nehmen. Und dann sagt auch meine Frau immer, die Sina sagt immer, ja, dann wird es eine andere Gelegenheit geben, dann kriegst du sie wieder. Ja.
Ja.
So muss das für sich jeder selbst entscheiden.
Das heißt, die Dienstleistung bietest du aber jetzt nicht zusätzlich an, sondern es ist eine Nettigkeit im Rahmen der Vespa-Community, dass du Rede und Antwort stehst. Also wenn jemand eine Plakette hat, dann darf er sich auch gerne an dich wenden, solange das im Rahmen bleibt.
Ja, das darf auch mal über den Rahmen hinausgehen. Also wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, antworte ich auch gern bei Themen. Also ich kriege ganz oft die Frage, warum gibt es die Plakette in Gold, Silber und Bronze? So eine ganz klassische Frage. Oder warum gibt es die in 2 unterschiedlichen Designs? Warum ist das so? Und da habe ich natürlich dadurch, dass ich die Vespa-Tipp-Magazine ja komplett gelesen habe, kann man sich so ein bisschen was zusammenreimen, wenn man eins und eins zusammenzählt. Von daher ist es dann relativ gut zu beantworten und für viele halt total neu und total interessant.
Ja.
Und da helfe ich halt gern mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und deshalb kann man mich da gerne anschreiben und kann mich fragen und ich helfe gern weiter.
Ja, manchmal ist es auch ganz lapidar, wie bei der 70-Jahr-Jubiläum, was nicht stattgefunden hat vom Vespa-Club. Wir fanden halt beide Farben schön und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt einfach Silber und einmal so ein bisschen Messing, weil es einfach cooler ist.
Ja, hatte einen gewissen Charme und ja, aber das muss auch jeder Club für sich selber entscheiden. Wie setze ich das um? Wie mache ich das? Zum Beispiel Vespa Club Freiburg. Die haben ja die alte Club-Plakette auch wieder aufgelegt, in einer super Qualität, auch emailliert. Da steckt halt Herzblut drin. Die wollten das unbedingt so, weil sie auch diesen Club wieder so aufleben lassen wollten, wie er in den 50er Jahren halt auch Bestand hatte. Die haben auch mehr Geld dafür ausgegeben und da musste dann auch Geld für bezahlt werden, um die Plakette zu bekommen. Mehr Geld, sage ich jetzt mal. Ich habe es bezahlt inzwischen, weil ich damals die Originale nicht hatte. Inzwischen habe ich sie. Ja. Aber da sieht man halt, dass es auch diese Seite gibt, wo man sagt, hey, genau wie bei euch, wir wollen das Original, wir wollen das originalgetreu haben von damals, wir kennzeichnen das, das hat auch der Vesper-Club Freiburg gemacht, einfach um diesem Sammlerkreis dann nicht irgendwie die Preise kaputt zu machen oder die Liebhaberei kaputt zu machen. Und das finde ich halt immer wieder schön, ja,
Ja.
dass es dann doch so Leute gibt. Ne?
Wie viel teurer war die Originalplakette vom Freiburger im Verhältnis zur nachgemachten ungefähr? Ein Fünffaches, Dreifaches, Zehnfaches?
Ich habe ein Schnäppchen, ich hab ein Schnäppchen gemacht
Okay,
tatsächlich.
alles klar. Okay.
Die kommt aus England, die war jetzt nur doppelt so teuer.
Okay, ja, das ist ja
Ist
bei uns,
okay.
ich glaube, wir haben damals mit allem drum und dran, glaube ich, 18 oder 20 Euro bezahlt für die Neuauflage. Das ist dann ungefähr ein Zehntel von dem, was man, oder Achtel von dem, was man hat. Gibt es denn, du hast ja gesagt, es gibt Nachgemachte. Wir beide arbeiten immer noch an der Plakette vom Originallogo, also vom
Oh
zweiten
ja,
Logo.
ah, unbedingt, ja.
Die gibt es ja nachgemacht aus Vietnam, Korea oder Philippinen, keine Ahnung, in hässlich, aber auch nur lackiert. Wie
Und
groß
dünnes
ist
Blech
denn?
und zum Kleben, oder?
Ich weiß es nicht, ich habe mir keine bestellt. Das wollte ich nicht. Wie groß ist denn? Also gibt es Leute, die das bewusst nachmachen, oder gibt es einfach Leute, die, so wie jetzt aus dem asiatischen Raum, denken, so, damit können sie eine Mark machen und machen es einfach nach? Oder gibt es da einen größeren Markt von Plagiaten und Fälschungen, so nach den
Ja,
10 Jahren Rückblick?
gerade in Italien gibt es einen Markt dafür, weil diese italienischen Clubplaketten, Gold und dann steht überall unten eingestanzt quasi, steht dann die Stadt drauf oder der Club drauf, wo der Club dann halt herkommt, wo die Plakette herkommt. Und da ist der Markt an Plagiaten sehr groß. Also da tue ich mich auch wahnsinnig schwer inzwischen zu sagen, okay, das ist original, das ist nachgemacht. Also da macht sich jemand tatsächlich Mühe. Und da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Ansonsten kannst du die Plagiate relativ gut unterscheiden. Jetzt gerade mal Vietnam, gut, brauchen wir nicht reden. Das erkennt, glaube ich, jeder. Das weiß auch inzwischen jeder, dass das nichts Originales ist. Aber es gibt schon ein paar gute Fälschungen auch, muss man
Okay.
sagen. Es gab früher mal diese Platten vom Vespa Club Europe aus Guss. Etwas größer, die waren dann so um die 30 Zentimeter, 25, 30 Zentimeter
Okay.
breit und 20 Zentimeter hoch. Da sind auch einige Plagiate unterwegs. Ja.
Okay. Ich stelle mal ganz kurz hier einen Timer für mich, damit wir nicht wieder reinlaufen, weil er
Rausfliegen.
zeigt mir gerade
Aber mir
an.
ist auch
Ne?
eine 9 Minuten 40. Ja.
Ja, okay.
Ja.
Ach genau, da oben ist er. Hast du denn dann Expertisen mittlerweile, die du in Italien abfragen kannst? Also gibt es da so einen Austausch zwischen den Plakettensammlern aus den Ländern, wo man sagt, so, wenn du jetzt eine Frage hast zu einer Plakette, die in Italien ist, kannst du Giuseppe anrufen in Turin und der sagt dann, nee, ist nicht? Oder gibt es
Nee,
da keine Verknüpfung?
na, da gibt es keine Verknüpfung. Ich glaube, ich nenne sie mal fanatischer, in Anführungsstrichen Plakettensammler, ist sich selbst der Nächste. Ja.
Okay.
Also jeder will ein Schnäppchen machen, jeder möchte so wenig wie möglich preisgeben. Es gibt so ein paar Handvoll Leute, auch aus Holland oder Belgien, mit denen kannst du dich super austauschen. Mit denen hast du ganz tolle Gespräche, ganz tolle Konversationen. In Italien ist das eher schwierig. Da
Okay.
ist ja, da ist auch ich sage mal, das Gefühl dafür, was so eine Plakette kostet. Ja, also wenn ich jetzt in Italien eine alte deutsche Plakette kaufe, zahle ich locker das Drei- bis Vierfache.
Ja.
Deshalb mache ich es gar nicht, was hier jetzt im deutschen Raum realistisch erscheint. Ja, also die sind da relativ weit oben, weil sie aber auch wissen, ich sage es immer ganz platt, jeden Tag steht ein Dummer auf und der
Ja.
zahlt es dann halt, weil es ihm
Sie
völlig wurscht ist.
mit den lackierten, restaurierten 50ern aus den letzten
Genau.
Jahren, mit italienischen Papieren
Richtig.
ohne Tacho.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Es ist tatsächlich so. Von daher
Wo
schwierig.
findest du denn jetzt noch Plaketten nach fast 10, ja, mehr als 10 Jahren sammeln? Manche geben ja vielleicht auch ihre Sammlung auf oder verkaufen mal wieder Doppelte oder sowas. Aber wo findet man heute? Ist es eBay? Ist es Kleinanzeigen? Gibst du selber Anzeigen auf in Antiquariatszeitschriften? Suche Vespa-Plaketten? Oder wie findet man jetzt die Schätze?
Ja, die Schätze, also ich sage mal, dieses Internet, ja, ist ja ein Fluch und Segen zugleich für Sammler. Ja. Erstens, okay, du kommst natürlich an viel mehr Plaketten dran, weil sie halt auch inzwischen auf Kleinanzeigen, eBay, Facebook-Gruppen etc. angeboten werden. Dadurch steigen natürlich aber auch die Preise.
Ja.
Ja, also wenn du jetzt mal schaust, Robin, der hat in den 80er, 90er Jahren, hat der Plaketten kistenweise aus irgendwelchen Märkten rausgetragen. Und er hat dafür fast nichts bezahlt, genau wie für seine Vespas damals. Ja. Oder Robin hat sich zum Beispiel die Mühe mal gemacht und hat die ganzen alten Clubpräsidentinnen und Präsidenten angeschrieben, hat mit denen Kontakt aufgenommen über Brief, ja, also wirklich Briefe geschrieben hin und her und hat da dann auch einige Plaketten aufgetan. Das ist heute sehr selten, aber es sind diese Plattformen. Also ich gebe jetzt in Zeitungen, ich glaube, die Zeitung an sich ist tot. Da wirst du nicht mehr viele Leute mit kriegen und der Aufwand wäre auch viel zu groß in den Städten, so Anzeigen aufzugeben, um irgendwas Besonderes zu bekommen. Du musst halt da immer darauf hoffen, dass die Verwandtschaft halt sagt, okay, ja, da habe ich in der Kiste beim Opa oder Oma habe ich Plaketten gefunden und die verkaufe ich jetzt für eine schnelle Mark irgendwo online. Ja.
Ja.
Oder du hast halt Leute, die doppelte abgeben, aber die wissen dann eigentlich auch sehr
was sie wert
oft,
sind.
was die Dinger wert sind, genau.
Ja. Wenn also, du jetzt mal guckst, als du angefangen hast bis jetzt, klar, also es ist alles teurer geworden, aber gab es eine deutliche Preisentwicklung?
Also wir
seitdem?
Sind gerade die letzten 2, 3 Jahre sind eher wieder, die Preise fallen massiv für diese Plaketten. Das sind natürlich auch jetzt Plaketten, wo du sagst, da gibt es jetzt nicht nur 4, 5, 6 Stück von, sondern da gibt es vielleicht 10 bis 20. Da sind die Preise die letzten Jahre extrem gesunken. Also da habe ich teurer eingekauft als das, was jetzt auf dem Markt ist.
Ja.
Ich bin aber auch so einer, ich möchte die gerne so gut wie perfekt haben. Ja, also Ausbrüche an der Emaille oder so, klar, wenn es jetzt eine ganz seltene ist, dann nehme ich das in Kauf. Aber ich lasse auch oft Plaketten dann einfach auch liegen, auch wenn sie günstig sind.
Kann man die aufarbeiten? Kann man die aufarbeiten?
Könnte man machen, habe ich mich aber noch nie mit beschäftigt, weil ich glaube, dass das sehr aufwendig ist und auch nicht günstig ist.
Ja, aber du bist
und dann
auch
ist halt
nicht.
Dann auch immer die Frage, lässt man das einfach so patinös, wie es halt ist,
Ja,
mit
das
dieser
wäre jetzt die
Geschichte.
Frage.
Weil
Ja.
diese Plaketten, die jetzt Macken haben, da kannst du von ausgehen, die waren tatsächlich, findest du in irgendwelchen Fotoalben, findest du die Vespa, wo diese Plakette drauf war und die hat halt gelebt auf der Vespa, ja.
Ja.
Die ist verschraubt gewesen, die ist mal zu fest angezogen worden. Dann ist gerade an diesen Bohrlöchern an der Seite, die ja mit Emaille ummantelt sind, die reißen dann halt relativ schnell. Klar, dann hast du das Beinschild, bewegt sich, da ist Dynamik drin. Das sind dann die Plaketten, die mitgefahren sind. Ja.
Ja. Also du gehst also nicht rum und polierst sie nach und arbeitest sie auf oder gehst einmal in der Woche rüber und entstaubst deine Sachen. Das ist auch die Geschichte, die die Plaketten als solche erzählen dürfen und sollen.
Sagen wir mal so, wenn ich Plaketten bekomme, dann hast du in der damaligen Zeit wurden die halt alle noch einmal nachher mit Klarlack überzogen. Und dieser Klarlack, der ist natürlich UV-mäßig, gerade wenn die gefahren worden sind, dann vergilbt der und blättert ab. Und deshalb kriegst du ganz viele alte Plaketten einfach, wo auf der Emaille halt solche gelben Flecken drauf sind. Ja, wie die alten Wasserschieber, die sind ja auch inzwischen alle total gelb. Und da gehe ich dann tatsächlich hier, da nehme ich ein Tausender Schleifpapier, das mache ich nass, dann mache ich nur diesen Klarlack runter, dann kurz mit der Politur drüber, damit das dann wieder eine schöne Optik hat.
Ja.
Aber ansonsten, ich gehe jetzt nicht regelmäßig her mit dem Staubwedel oder mit der Politur und mache die wieder sauber. Nein, die dürfen auch staubig sein, dreckig sein, wie auch immer.
Hast du denn noch welche auf deinen Rollern montiert?
Nee, gar nicht, weil die Roller sind mir dafür zu schade, weil dafür, ich meine, es gibt Möglichkeiten, sie auch lochlos auf dem Roller zu befestigen, dann sind sie aber auch leichtes Spiel für alle anderen.
Wenn sie es wissen.
Wenn sie es wissen, das sieht man relativ schnell, welche verschraubt sind und welche nicht. Da musst du einfach nur auf die andere Seite vom Beinschild schauen, dann weißt du es.
Super, super Kleber auf beide Seiten und du wirst es nicht sehen. Also.
Das ist richtig. Dann reißt du nur den Lack mit runter. Nein.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, aber das, wo ich es jetzt tatsächlich machen werde, ist meine Spanierin. Da habe ich so ein paar alte spanische Plaketten aus Madrid, die spanische Landesclub-Plakette Original, die sind runtergeranzt, die passen genau zu dem Fahrzeug, was ich da stehen habe. Das ist das Fahrzeug, wo die Sina auch immer sagt, hey, was willst du damit? Schaut aus wie ein Schrotthaufen. Ja, das ist auch gut so, dass er so ausschaut. Und ich
Hat
liebe
halt
diesen
gelebt.
Schrotthaufen. Er
Hat
hat
halt
halt gelebt,
gelebt.
hat viel mitgemacht. Und da werde ich tatsächlich demnächst mal die eine oder andere Plakette auch klassisch verschrauben, weil es bei der Spanierin tatsächlich auch wurscht ist.
So, jetzt haben wir so ein bisschen über die Plaketten gesprochen. Wir sind aber noch nicht fertig, finde ich. Weil so zwei, drei Sachen liegen bei mir noch in den Notizen. Und zwar. Wenn du hast, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, wo deine Vorlieben auch bei Plaketten liegen. Wenn man jetzt neue Plaketten macht im Verhältnis zu den alten, so wie wir das jetzt zusammen gemacht haben, worauf ist dein Schwerpunkt? Also neben dem Material, gibt es irgendwelche grafischen Elemente oder ist es die Haptik? Und wie gehst du da vor? Also bei uns ist ja so, wir sind ja relativ gut besetzt im Westfalen-Club Hannover mit Gestaltern und Flo macht da auch immer einen ziemlich guten Job, finde ich. Wie geht man damit um? Entwickelst du selber oder gehst du dann auf die Entwürfe ein von den Vespa-Clubs, die wie Freiburg, die auf dich zukommen? Eine alte Plakette nachmachen ist natürlich ein bisschen einfacher. Oder wie gehst du damit vor, wenn du sowas tust?
Also am Ende des Tages entscheidet ja der Club selber, wie möchte ich das gestalten. Ich gebe dann Tipps. Ich zeige auch oftmals andere Plaketten, wie die so ausgeschaut haben früher, um sich irgendwie eine Inspiration zu holen. Was halt wichtig ist, dass es nicht so das Gefühl, dass man das Gefühl hat, ah, die habe ich doch schon mal gesehen. Ja, also es gibt ja inzwischen viele Plaketten, wo man sagt, die Fahrer sind immer gleich, das Motiv ist immer gleich, es ist immer irgendwie das Gleiche, ja. Und ich glaube, da sollte man sich so ein bisschen abheben, dass man einfach sagt, ich möchte was Besonderes machen, ich möchte was, mein Club ist besonders, und das soll auch die Plakette widerspiegeln. Ja, auch wenn man irgendwelche Treffen macht. Also jedes Treffen hat seine Eigenheiten, eine Location, einen gewissen Hintergrund zum Ort, zum Club an sich, zur Liebe zur Vespa oder Berge oder wie auch immer, dass man das einfach einfließen lässt und sich nicht so viel, also viele machen ja, ah, okay, da habe ich mal was gesehen und das möchte ich genauso haben. Ich möchte den Fahrer genauso, ich möchte dann das haben genauso und das will ich genauso haben und das finde ich eher langweilig. Muss natürlich für sich jeder selber entscheiden. Du hast, ich meine, wir haben die 70 Jahre Vespa Club Hannover. Das war was ganz Besonderes, hat es so noch nicht gegeben in der Art und Weise mit dieser Schrift, mit der Aufmachung. Das ist spannend. Ja, das finde ich super spannend. Man sieht, ihr habt da einen Background, wo sich Leute auch Gedanken machen, die auch genau das verkörpern, was ich so ein bisschen erzähle gerade. Sie wollen was Besonderes. Sie wollen so einen Eyecatcher haben. Ja, ich bin da und ich fahre nach Hause und ich habe dieses Ding und entweder mache ich es mir an die Vespa oder ich hänge es mir da irgendwie in die Garage oder ins Wohnzimmer oder wo auch immer, weil es halt einfach toll
Ja,
ausschaut.
wobei es immer.
Ja, und viele Plaketten ja in der Schublade
Ja.
verschwinden. Ja, so diese Standardplaketten, Schublade auf, rein, irgendwann finde ich sie und dann denke ich mir, okay, schmeiße ich jetzt auf den Schrott oder biete ich es irgendwo
Ja,
an. Ja.
es ist ja auch relativ schwierig. Ich meine, sagen wir mal, es gibt so viele Motive, die immer ähnlich sind, weil schon so viele Sachen umgesetzt worden sind, ne? Also ich störe mich auch manchmal so ein bisschen an dieser klassischen Zahnradvariante. Es gab ja dann irgendwann mal die Vorgabe ich glaube, vom Vespa Club World oder sowas, oder dass sie alle immer den gleichen Ring haben müssen,
Vespa Club Europe war es 1952 bei der
ja,
Gründung.
okay, auf jeden Fall.
Drei Landesclubs mussten ändern. Und ja, das
Es ist langweilig.
ist auch so ein bisschen, ich weiß, was du sagen willst. Ja, das ist auch diese Vespa World Days, haben wir jetzt vorgegeben. Gerade in Italien wird das oft umgesetzt, auch, dass man sagt, okay, alle Clubs müssen dieses Zahnrad haben und da muss dann irgendwie langweilig irgendwo der Name unten drin stehen und es muss irgendwie alles dieselbe Optik haben. Finde ich mega langweilig. Das langweilt mich total. Wo ich auch immer sage, warum macht ihr sowas?
Das ist
Ja, das müssen
Uniformierung.
wir, sage ich, ja, pff, ja, also ja, aber man kann, klar, man kann immer mit dem Strom mitschwimmen oder man kann sagen, hey, nee, wir sind einfach
Ja.
anders. Ja, wir machen das halt einfach so, wie wir Bock
Ja,
drauf haben.
und ich gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ja irgendwann mal, ich glaube, ist das die aus Kiel, auch eine wunderschöne. Also die Barcelona finde ich auch sehr schön. Kiel finde ich auch, ich glaube, das mit den unterschiedlichen Fahnen auch irgendwie so ein bisschen auch den maritimen Stil. Diese Besonderheit, also das wirklich, dass man sich das gerne anguckt und das weißt du ja selber, es gibt halt Leute, die gestalten richtig gut und die haben auch die Möglichkeit, das zu transformieren. Und das sieht man dann auch in der grafischen Umsetzung so. Und dann gibt es halt ein bisschen besser als 0815. Manchmal ist 0815 auch in Ordnung. Mhm. Wenn du eine einfache Plakette haben willst, die schlicht und einfach ist, ist das ja auch in Ordnung manchmal. Aber ich finde das auch schöner, wenn es einfach das i-Tüpfelchen nochmal drauf ist. Also von richtig, daher. Ja. Zum Thema Plaketten. Ich habe ja gesagt, wir haben für die Deister-Rollerfahrt hat Flo ja das erste Mal auch aus China direkt organisiert. Wir hatten ja damals, als wir mit dem Vespa-Club angefragt haben, ich glaube, einer aus Österreich angefragt über dich. Wie sind denn deine Erfahrungen momentan? Sind die, weil ich habe manchmal das Gefühl, und es ist mit Patches, ist mir das so gegangen, in Deutschland wird gar nicht mehr häufig selber produziert. Das ist wirklich eine Ausnahme, sondern die nehmen das und lassen das halt auch in Fernost produzieren, streichen sich die Marge ein und dann kriegt man es irgendwie ausgeliefert. Hast du da eine Tendenz in den letzten Jahren gemerkt?
Ja, ist die Tendenz. Ja, also auch die Firma, die ich angefragt habe, macht das so. Ja, aber halt noch mit einem Qualitätsanspruch, wo ich sage, okay, das passt.
Ja.
Ja, das ist völlig okay, aber das ist der Trend, ja, weil wir hier in Europa einfach zu teuer produzieren. Das hat mit dem Lohnniveau und mit den Materialpreisen, mit Energiepreisen zu tun. Hochwertige Plaketten in Deutschland zu produzieren oder auch in Österreich oder sonst wo ist schwierig, sehr schwierig und teuer.
Und wenn du was bekommst, merkt man den Unterschied? Doch, wenn du sagst, die eine Firma hat einen hohen Qualitätsanspruch, das heißt, sie gucken noch mal genau drauf. Merkt man das, dass sie schlechter sind?
Ja, das merkst du schon. Ja, also gerade bei lackierten Sachen hast du ja immer das Problem mit Staubeinschlüssen zum Beispiel. Das findest du dann da auch. Allerdings, wenn du das in Europa in Auftrag gibst, über offizielle Lieferanten, dann werden solche Sachen werden gleich aussortiert. Die kommen dann gar nicht mehr, kommen nicht durch zu dir. Und das merkst du halt schon und das ist da drüben halt egal. Und klar kannst du das reklamieren, wenn du das mal über Fernost gemacht hast, kannst du direkt reklamieren, aber
der Weg ist lang. Also
müssen wir nicht drüber sagen. Der Weg ist lang und die Zeit ist lang und dann geht das irgendwo verloren und dann ist auch okay.
Ja.
Ja, aber nein, die Qualität merkst du.
Okay.
Definitiv.
Wo lagerst du deine Plaketten denn? Oder wie sollte man Plaketten lagern, damit sie so bleiben, wie sie sind? Also alle in eine Kiste reinschmeißen, wahrscheinlich schwierig. Sammelalben, wie es früher mit CDs mal gab, wo man die CDs dann in so eine Hülle reingemacht hat oder wenn sie nicht geschraubt sind?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, es gibt ja die klassische Noppenfolie. Ja? Da sind Plaketten immer gut aufgehoben drin. Werden ja auch häufig, wenn du neue machst, werden die auch so ausgeliefert.
Ja, das stimmt.
Also entweder lässt du sie da drin oder du kaufst dir mal so einen Bogen Noppenfolie und dann wickelst du da drin ein. Ich bin jetzt tatsächlich, mir ging das auf die Nerven, weil die Noppenfolie an sich, du siehst ja nichts.
Ja.
Ja. Also du kannst schon erahnen, ist es jetzt ein Zahnrad, ist es was Ovales, wie auch immer, aber du musst es halt immer auspacken, damit du siehst, was drin ist. Ich habe jetzt tatsächlich online mir so Medaillenhüllen quasi bestellt, wo tatsächlich nicht jede Plakette reingeht, aber der größte Teil. Und da habe ich es halt in einer Holzkiste mit so einem Schiebedeckel, sind jetzt die Plaketten drin, die ich jetzt noch nicht irgendwo hingeschraubt habe. Ansonsten habe ich mir tatsächlich damals noch nach Vorbild von Robin Davey, der hatte ganz viele Zahnräder aus Holz da hängen, auch bei seinen Treffen, wenn er die präsentiert. Das habe ich mal gemacht, da habe ich drei Stück von da. Ich habe eine Platte quasi, die schaut so aus wie das Piaggio-Logo. Das rechteckige, da hängen die ganzen Münchner Plaketten dran, die ich habe. Oder ich habe einfach eine rechteckige Tafel für die jetzt neueren. Aber ansonsten, ich habe sie tatsächlich jetzt in so Folien, weil ich dann einfach durchschauen kann. Ich habe auch jetzt inzwischen viele alte Doppelte, zum Beispiel auch den Vespa Club Hannover, die habe ich doppelt. Ich werde oft danach gefragt, ob ich es hergebe. Ich bringe es aber nicht übers Herz, weil sie tatsächlich eine von den Plaketten ist, die mich berühren. Ja. Von daher sehe ich da jetzt noch keine Notwendigkeit, die abzugeben. Vielleicht wird sie irgendwann mal gehen für was anderes. Aber nein, so kann ich immer mal durchschauen, weil ich auch inzwischen den Überblick verliere, welche Plaketten habe ich denn jetzt schon und welche noch nicht.
Ja.
Es ist oftmals, man sieht irgendwo was bei Kleinanzeigen, bei eBay, bei Facebook. Habe ich die denn schon? Ja, lass mal überlegen, habe ich die schon, habe ich die nicht? Ja, gut, ich habe auch schon jetzt viele einfach gekauft, die ich dann doppelt hatte, weil ich sie schon habe. Da habe ich mir halt die schönere behalten und die andere wieder hergegeben. Aber so ist es halt einfacher, die Kiste aufzumachen, mal kurz durchzublättern, wie in so einem früher mit den Vinylplatten. Ja, ich habe so eine Plattenbox und dann blätter ich so
Ja.
durch und dann kann ich mir die anschauen und sehe, was ich habe. Und so lagere ich die. Macht jetzt aber, ich sage mal, für die neueren Semester, die jetzt lackiert sind, die würde ich wahrscheinlich auch, da habe ich viele auch nur in solchen Folien drin gehabt. Inzwischen aber auch, weil jetzt die Hüllen mal da sind, sind sie auch da drin. Aber ansonsten muss jeder schauen. Also es gibt Leute, die wickeln die in Zewa-Tücher ein oder in Taschentücher oder ich habe auch schon welche gesehen, die haben es in Geschirrtüchern drin.
Ja.
Immer mal eine rein, dann wieder überschlagen, so wie man früher das Geschirr eingepackt
Ja.
hat. So sind die dann da drin. Da muss jeder schauen, wie viel sind sie ihm wert? Möchte er, dass sie Patina kriegen, dann schmeiß sie einfach in eine Kiste, stell sie am besten in die Garage und Schleif und Schweiß und Fräs nebendran. Oder du möchtest sie irgendwann mal irgendwo präsentieren in der Garage oder wie auch immer und dann hängst du sie auf oder
Gab es
ja.
eigentlich in Siegen auch einen Vespa-Club?
Es gab auch einen Vespa-Club Siegen in den 50er
Gibt es
Jahren,
davon eine Plakette?
ja. Meines Wissens nach
Okay.
nicht, nein. Ich habe zumindest noch nie eine gesehen, was aber nichts heißen
Ja.
muss, weil es gibt tatsächlich so ein paar Plaketten auch von Bundestreffen damals in den 50er Jahren. Da sollte es wohl eine geben, aber es hat sie noch nie jemand gesehen. Scheinbar gibt es bei irgendeinem Sammler gibt es wohl eine. Robin ist auch hinterher. Ich halte auch immer die Augen offen. Ist ja genau das gleiche wie das Campingtreffen in Bosau. Berühmte Plakette. Die ist sehr selten. Das Treffen wurde ja dann abgesagt, wegen Regen, das Campingtreffen. Aber die Plaketten sind sehr beliebt, sehr begehrt und es gibt auch nicht so viele
Okay.
davon.
Ich frage mich ja sowieso immer, ich meine, die Plaketten wurden, ich weiß nicht, welche Auflagen damals produziert worden sind. Waren das 50, 100, 200, 300, keine Ahnung. Vielleicht hast du ein, zwei, drei Informationen noch dazu, was so im Schnitt produziert worden ist. Aber die muss es ja irgendwo alle geben. Die liegen doch irgendwo in irgendwelchen Schubladen. Oder nicht? Also, oder wurden die alle irgendwann
Ja,
weggeschmissen oder verschrottet mit den Rollern? Die blieben an den Rollern dran und dann verrotteten die und gingen in die Presse.
ich glaube tatsächlich, die, die nicht auf dem Roller waren, also die, die auf dem Roller waren und der Roller wurde dann weiterverkauft, die tauchen auch irgendwo auf. Also da kannst du von ausgehen zu 100%. Aber viele lagen natürlich auch in Kisten, in Schachteln, gerade aber auch bei den älteren Semestern. Und mit Zeiten, Internet und so weiter, das hat es ja damals alles nicht gegeben. Und wenn dann die Leute, die alten Vespis, die dann verstorben sind, dann haben die Verwandten damit nichts anfangen können. Und die jetzt irgendwo in der Zeitung zu inserieren oder irgendjemanden zu finden oder vielleicht auch an den Vespa-Club zu gehen und die da abzugeben, wie es jetzt bei euch der Fall war, das war natürlich sehr selten. Die haben die Kisten genommen und die weggeschmissen und damit sind sie weg. Ja, und dass du da Leute findest, die sagen, hey, mein Opa, da habe ich jetzt gerade eine Hausentrüppelung gemacht, ich habe eine Kiste gefunden, da sind ganz viele Zeitschriften und Bilder und Fotoalben drin und da liegen Plaketten dabei, hast du Interesse? Das gibt es halt selten. Ja,
Aber
die ganz junge Generation stellt bei eBay ein und viel wird dann unter der Hand weggegeben vielleicht oder halt auch einfach weggeschmissen, auch heute
ja.
noch.
Das heißt,
Bin mir sicher.
irgendwo in den alten Müllhalden liegen Unmengen von Metall, was ja nicht so schnell verrottet. Also ich weiß nicht, wie lange Messing oder Kupfer oder sonstige Sachen brauchen, um sie, bis sie sich aufgelöst haben mit Email. Aber wahrscheinlich liegen da dann Unmengen von diesen Plaketten noch rum.
Da wird einiges rumliegen, aber ich werde mir auch nicht die Mühe machen und mal graben. Also, das werde ich nicht machen.
Okay.
Genau. Nein, aber ich sage, du hast gefragt nach den Stückzahlen noch, das kann ich dir mal
Ja.
kurz beantworten. Du musst sagen, in den 50er, 60er Jahren hatten die Treffen, also diese Landestreffen und so weiter und so fort, da waren ich sage mal, 100 Rollerfahrer vor Ort oder Vespa-Fahrer vor Ort. Deshalb kannst du sagen, so im Schnitt hat es vielleicht auch damals 100 Stück gegeben. Viele wurden auf Rollern montiert und viele wurden irgendwo hingesteckt oder im Papier sogar gelassen. Und ich würde mal sagen, so im Schnitt 100 oder vielleicht auch ein paar weniger existierten wahrscheinlich aus den alten, von den alten Treffen schon. Ja, also damals 50er Jahre, der größte Club, ich habe es mir irgendwo mal aufgeschrieben, der hatte, warte mal, hab ich in, steht das auf meinem Spickzettel? Ja, nee, das steht hier natürlich nicht drauf. Die hatten 125 Mitglieder in der Hochzeit. Ja, also kannst du sagen, jetzt haben die vielleicht 125 Clubplaketten gehabt, aber die meisten Clubs waren so zwischen 20, 30
Also,
Mitgliedern, weil es ja auch viele Clubs gab damals. Also ich habe 50er, 60er Jahre, um nochmal auf die Liste zurückzukommen, ungefähr 250 Clubs allein in Deutschland.
ja.
Und da gab es natürlich dann auch viele Clubs, viele kleine Clubs und damit auch die Stückzahl relativ selten von diesen Clubplaketten, wenn sie überhaupt welche hatten. Ja, also es gab auch einen Vespa Club Kassel, Vespa Club Siegen, aber die hatten alle keine eigenen Plaketten.
Ja, weil es wahrscheinlich, wie du schon sagst, das eher eine kleine geschlossene Gesellschaft war. Und ich meine, selbst 50 Plaketten
Ja.
ist ja eine mega Kleinserie, ne? Also die Werkzeuge dafür zu erstellen. Es sei denn, man hat jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, der das beruflich macht, und dann kannst du mal sagen, kannst du mal das irgendwie mitmachen. Was vielleicht damals noch viel mehr Möglichkeiten waren, aber das ist halt ja, Kosten- und Nutzenaufwand, den man dann abwägen kann. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es gibt auch vom Vespa Club Hannover nur diese eine Plakette oder gab es mehrere?
Nein, ich kenne nur die
Ja,
Clubplakette tatsächlich.
müsste ich nochmal auf dem alten Foto gucken von dem Gründer. Der hatte einen Rohrlenker mit ein paar Plaketten drauf. Bla 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 Plaketten.
Ja.
Du hast gesagt, Spickzettel ist ein gutes Stichwort. Ich habe gerade bei mir nochmal auf meinen
Ja.
Spickzettel geguckt und die meisten Sachen habe ich, glaube ich, alles schon so weit gefragt. Was ist denn auf deinem Spickzettel noch so drauf, was ich vielleicht noch gar nicht gefragt habe oder Themen? Also wir haben jetzt über den Transporter noch nicht gesprochen, wo es Bilder gibt mit deinem
Ja,
Roller drauf. Aber ist ja kein
also
Vespa-Thema.
ich habe, nein, richtig. Ich habe mal so geschaut, wie ist denn meine Club-Historie eigentlich? Das habe ich mir mal aufgeschrieben. Wann bin ich zu welchem Club? Wann bin ich bei welchem Club raus? Und wo bin ich jetzt gerade noch? Das habe ich mir mal so aufgeschrieben. Ist aber jetzt vielleicht nichts Spannendes. Ja.
Wo
Also
fing's denn an?
vielleicht ist noch zu
Also München
erwähnen,
fing's an.
im Vespa-Freunde
Ja.
Straubing. Da war ja mit dem Jürgen Weber, war das ja eine super Community damals mit auch ganz tollen Treffen. Mit Goldboden-Vespa-Klassik und dann auch diese Treffen, die sie immer hatten. Hat echt Spaß gemacht. Jürgen mit seiner Frau damals haben das geschmissen, super organisiert, super Ausfahrten auch gemacht. Also war eine ganz tolle Zeit, will ich nicht missen. Dann kam Trennung von den beiden, dann ist der Club in zwei Hälften zerbrochen. Und das war dann quasi für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige da aus. Vespa Oldtimer Freunde München war ich auch mal 2, 3 Jahre, da bin ich dann auch ausgestiegen, weil es für mich erstens zu weit war, irgendwie immer zu diesen Ausfahrten nach München und dann nochmal irgendwo an den Tegernsee runter und dann wieder zurück. War jetzt nicht so mein Ding, bin ich lieber nach Straubing gefahren, war von mir aus näher. Ja, und dann bin ich dann nach dem Straubing aus, bin ich dann quasi zu der Hoffmann-Rennstaffel gekommen, über den Thomas Knickmeier, den hattest du ja auch schon mit dem Thomas Steinfurt hier bei dir. Da bin ich dann quasi als Gründungsmitglied mit eingestiegen, mit den ersten 30 Leuten. Und ja, da bin ich jetzt seit 2016 dabei.
Ja.
Ist auch eine ganz, ganz eingeschworene Gemeinschaft. Nicht immer, ja, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, aber das ist ja überall so. Aber es ist halt bunt gemischt. Also wir haben Leute aus Italien, aus der Schweiz. Wir sind da breit aufgestellt, super Truppe, macht immer Spaß, jeden wiederzusehen. Ja, und jetzt war ich bis dieses Jahr quasi auch bei dem Vespa-Veteranen-Club. Das hatte damit zu tun, dass die Hoffmann-Rennstaffel damals kein eingetragener Club war unter dem Dachverband. Und um einfach an Tickets zu kommen für die Vespa World Days, musste man an irgendeinem Club teilnehmen. Da war ich dann beim Vespa Veteranen Club. Da bin ich aber dieses Jahr auch ausgestiegen, weil ich außer den Clubbeitrag habe ich mit der Region da oben eigentlich nichts zu tun und war auch glaube ich, einmal bei einer Jahreshauptversammlung und sonst hat man mich da auch nicht
Ja.
gesehen. Und deshalb bin ich da dieses Jahr einfach ausgestiegen, weil ich gesagt habe, das macht keinen Sinn. Ja.
Und
Genau.
Hoffmann-Rennstaffel, das haben die beiden ja ganz gut erklärt, wo der Weg herkommt, warum es auch nur eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern gibt, dass es in dem Sinne nicht
Ja.
elitär ist, dass du ganz besonders sein musst, um da reinzukommen, sondern es hat ganz andere Kriterien. Es ist halt einfach, jeder darf ja als Club auch seine Statuten aufstellen. Ne? Das ist so wie, es gibt ja auch welche, da gibt es keine GTSen, es gibt welche, die sind frei. Von daher ist das ja mehr als legitim. Wobei es ja bei dir auch nicht um die
Ja.
Ecke ist. Ne? Also du musst ja dann auch schon.
Ich muss ein Stück fahren, aber ich komme immer mal ganz nah an die Heimat dran, an die alte, ja. Also sowohl in die Siegner Richtung, wenn ich die A45 rauffahre oder wenn es die A7 dann rauffährst, bist du in Kassel
Ja.
oben. In Siegen wohnt ja meine Mama, in Kassel noch mein Bruder. Gut, da war ich jetzt auch schon seit langer Zeit nicht mehr, weil jetzt bin ich inzwischen schon 20 Jahre in
Ja.
Bayern. Aber es ist trotzdem immer wieder ein schöner Ausflug. Also wir haben nächste Woche wieder so eine Herbstausfahrt von der Rennstaffel an der Werkshalle. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
Steht bei mir noch
Super
aus.
Gebäude.
Habe ich ja noch nicht.
Ja.
Es ist halt,
Musst du unbedingt
ja,
mal
ich
machen.
weiß. Es steht doch auf der Linie, aber du weißt ja selber. Ich meine, ich hab jetzt große Kinder, ich habe kein Haus, aber trotzdem habe ich wenig Zeit. Also es ist immer wieder erstaunlich, wo die Zeit letztendlich hingeht. Ich bin auch dieses Jahr gar nicht so wahnsinnig viel gefahren. Ich glaube, das ist das erste Jahr, wo ich weniger gefahren bin. Wir haben am Sonntag Abrollern, werde ich auch nicht. Ich habe heute mal so ein bisschen Testfahrt gemacht. Das geht schon so ein bisschen, aber ich lasse es noch. 70 Kilometer muss ich jetzt oder 80 Kilometer oder so muss ich jetzt noch nicht fahren mit dem Finger. Von daher werde ich dieses Jahr auf das Abrollern verzichten. Dann gibt es das nächste Jahr wieder das Anrollern. Von daher.
Ja.
Vespa-Clubs hast du erzählt. Hast du bei dir auf dem Zettel noch was stehen?
Ja. Nein, eigentlich nicht. Was ich hier noch stehen habe, die Frage, die hattest du mir, als wir im Vorfeld mal telefoniert hatten zum Thema, du Jens, hast du Bock darauf, das zu machen? Da ist mir so eine Frage gefallen, was für mich die schönste Plakette
Ja.
ist. Ich habe diese Frage hier tatsächlich bei mir stehen. Ich bin aber noch nicht so zu einem richtigen Ergebnis gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt auch die letzten Tage immer mal unten im Keller gewesen, da wo die meisten Bretter hängen. Hab mal geschaut und ja, welche könnte es denn sein? Oder hab mal meine Kisten durchgeschaut. Es gibt einige.
Ja.
Aber ich muss sagen, die Nürnberger habe ich schon mal
Ja.
erwähnt. Und dann gibt es den Vespa Club Hamm,
Okay.
Westfalen. Die haben eine sehr schöne Plakette. Das ist,
Hätte ich gerne
ist
Fotos.
sehr
Ich
schön.
hätte
Die
dann
gefällt
von,
mir.
ich würde das ergänzen mit deine Top 3. Das macht das vielleicht ein bisschen einfacher. Oder vielleicht auch Top
Ja,
5.
okay.
Die hätte ich gerne mal dann
Ja.
gesehen. Die kannst du mir dann einmal zukommen lassen als Foto.
Die schicke ich dir
Ja.
mal, ja. Das ist tatsächlich auch eine spanische
Ja.
dabei. Die spanische Plakette, die finde ich noch ganz schick. Aber das mache ich mal. Ich schicke dir mal meine Top 5
Ja.
Bilder. Vielleicht sind da auch mehrere Plaketten auf einem Bild drauf,
Nee,
aber
die musst du schon
nein.
markern. Die musst du schon markern. Ich will, also,
Ich muss sie positionieren,
ich mache
ja.
es dir schon so
Okay.
einfach, dass du nicht eine bestimmen musst, weil es wirklich schwierig ist, aber mehr als fünf sollten es nicht sein.
Also kriegst du sechs Bilder von mir. Einmal das Unikat, was ich
Ja.
habe, was selbst Robin nicht hat, und die fünf beliebtesten quasi bei mir in der Sammlung.
Ich stelle ja zum Abschluss immer noch die Frage, wenn du einen Sack voll Zeit und einen Sack voll Geld hättest. Welche Vespa würdest du dir gerne noch mal zulegen und welche Tour würdest du gerne mal fahren? Ich würde das bei dir noch einmal ergänzen durch welche Plakette würdest du gerne zu den Top 5 noch dazu haben, die du jetzt noch nicht hast, die vielleicht nur Robin hat oder die, wie du vorhin gesagt hast, es gibt welche angeblich, dass es da welche gegeben haben könnte, aber man weiß nicht, wo sie sind.
Ja, also wo ich nicht, also ich fange mal mit der
Ja,
Plakette
ist
an.
einfacher.
Die ich nicht weiß, wo sie ist und ob es da überhaupt eine gegeben hat, die lasse ich mal außen vor. Es gibt tatsächlich, die ich gerne haben würde, sind tatsächlich zwei. Das ist einmal das Vespa-Treffen am
Ja.
Nürburgring. Die hätte ich gerne tatsächlich. Und es gibt die Originalplakette vom Vespa-Club Saar. Es ist eine dreieckige Plakette, die dann auch dem Vespa Club Europe zum Opfer gefallen ist. Die haben dann auch eine Zahnradplakette gemacht. Die hätte ich tatsächlich gerne noch in meiner Sammlung.
Hat Robin die beide?
Ja, natürlich.
Okay.
Keine Frage, die hat er tatsächlich, ja. Welches Fahrzeug würde ich mir mit viel Geld einfach gönnen wollen? Ich glaube, ich habe immer mal mit einer Hoffmann geliebäugelt, weil ich ja den Faible für die deutschen Plaketten habe. Von daher würde auch so eine deutsche Vespa einfach irgendwie mal Sinn machen, weil bisher habe ich nur italienische und spanische. Hoffmann ist aber gar nicht so, weil ich glaube, rohrlenkertechnisch habe ich mit der Struzzo eigentlich das Modell, was mir am besten gefällt. Die Königin gefällt mir nicht, weil bei mir ist der Scheinwerfer oben. Ich habe einen Rohrlenker. Sie unterscheidet sich von den französischen Agma ganz schön. Von daher, wenn, dann wäre es vielleicht noch eine GS3. Und fahren würde ich tatsächlich gerne in Deutschland, und zwar würde ich gern die Mosel entlang fahren und würde so gerne mal so ein paar Weingüter besuchen.
Okay.
Das habe ich mir mit dem Markus schon seit Jahren mal vorgenommen, an der Mosel entlang Weingüter besuchen, mit der Vespa eine schöne Zeit im Herbst
Ja,
haben.
mit dem Abstecher zu Stefan.
Das wäre so. Ja, genau. Nee, das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Also das ist jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Deutschland, aber ich finde Deutschland als Land zu befahren
Ist tolle Strecken.
recht schön und interessant und
Tolle
vielfältig, ja.
Strecken.
Und das wäre tatsächlich so eine Strecke, die ich gerne fahren würde, ja.
Selbst das Siegerland kann man wunderschön befahren. Man muss da nicht wohnen, aber man kann
Absolut.
da sehr schön fahren.
Absolut. Obwohl diese ganze Baumthematik das Siegerland auch gerade ziemlich, ziemlich im Griff
Ja,
hat.
wobei
Ja,
wir
da
sind,
ist ziemlich viel an
das gehört ja
Wald.
nicht nur, wir sind letzte Woche ja Richtung Erfurt gefahren und wir mussten leider über Braunlage fahren, weil Herzberg für LKWs gesperrt war. Da kamen wir nicht durch. Und ich war das erste Mal seit 10 Jahren oben auf dem Harz Richtung Clausthal-Zellerfeld. Und da muss ich sagen, ist das im Siegerland immer noch nichts. Also es ist viel, viel.
Echt?
Also es geht ja, Siegerland geht ja weiter rüber
Ja.
bis nach Hessen Rhein
Ja.
rüber. Das habe ich ja
Ja.
auch gesehen bei uns auch, da wo meine Eltern wohnen. Aber der Harz war, und es war komplett neblig und es waren überall nur Stümpfe. Also es waren nur tote Gerippe überall zu sehen. Das war schon wirklich erschreckend. Also
Ah,
von
echt.
daher, es gibt im Siegerland noch viele Buchen. Und Jürgen.
Ja,
Ja, von
bestimmt.
daher. Ja, ja, schön.
So
Man
ist
muss
es.
auch ein bisschen bescheiden sein. Man muss ja nicht um die Welt umfahren oder man muss nicht durch Italien fahren, so wie ich das gerne machen wollen würde. Aber ich gebe dir vollkommen recht. In Deutschland gibt es sehr viele schöne Strecken. Vor allen Dingen, wenn man wieder mehr auf den Landstraßen unterwegs ist, weiß man das auch ein bisschen mehr zu schätzen. Man fährt ja fast sonst nur Autobahn und sieht das ganze Schöne drumherum gar nicht mehr.
Richtig, ja, das ist es.
Ja. Ja, ich gucke noch mal ganz kurz durch, ob ich nicht irgendwie vielleicht doch noch irgendwas vergessen haben sollte. Nee, nee. Dann würde ich sagen, allerherzlichsten Dank für deine Zeit am Freitagabend, wenn die Kinder im Bett sind. Spannendes Thema. Ich hoffe, die Zuhörer werden das auch zu schätzen wissen, weil es ja ein bisschen ein Sonderthema ist, also Nische in der Nische. Aber ich finde das total
Ja.
spannend und ich bin auch schon gespannt auf die 75-Jahr-Plakette, die definitiv kommen werden. Flo hat,
Ich auch, ich auch.
also von der Typo wird es ein bisschen ähnlich sein, weil wir haben, also Flo hat heute announced, wie man so schön sagt. Also bei Facebook gab es der erste kleine Banner und das Datum steht ja auch, 20. bis 22. Juni 2025.
Habe ich
Wir
gesehen,
werden
ja.
uns ja in die Richtung geben, aber es wird auf jeden Fall wieder Plaketten geben. Und ich hoffe diesmal vielleicht zwei, drei mehr als beim letzten Mal. Das war das letzte Mal schon so für die, die sich angemeldet haben, ein bisschen mehr. Aber die Nachfrage, alle haben sie gerne genommen. Ich glaube, alle hüten sie, wie der Augapfel. Und von daher, wir lassen uns einfach überraschen.
Absolut, vielleicht bin ich ja auch live
Wir
dabei.
werden sehen.
Schauen
Also
wir mal.
irgendwann werden wir uns live von der Farbe wieder sehen. Wahrscheinlich nicht in Zell. Irgendwo wird es sein.
Genau, dann kommen wir noch mit dem, damit schließen wir jetzt ab, dann komme ich mit der T2 Doka rauf, weil das war das Thema, was noch im VW drin hängt, in der VW-Liebe. Da packe ich dann die Vespa hinten drauf und dann fahre ich mal langsam vom Süden in den Norden mit dem
Ansonsten
Bulli und dann
kann
so
ich ja nur
jemand.
sagen, 1. Mai ist ja nicht nur Maikäfertreffen in Hannover, sondern am 1. Mai ist auch immer der Maikurs, wo ungefähr 70, 80 bis 120 Vespas so rund um Hannover fahren. Da kann man da das Angenehme mit dem Nützlichen verziehen, zusammenbinden. Und wenn ich
Ich werde mal schauen, wie sich's familiär
es nicht
ausgeht. Ne?
2,25 ist, es gibt noch 2,26 und 2,27 und 2,28. Ich weiß gar nicht, wie oft das
Das
Maikäfertreffen schon
ist.
da war. Also von daher werden wir schon was sehen. Herzlichen Dank und ich stoppe jetzt an dieser Stelle das Gespräch und wir können dann ganz kurz noch abbinden für uns.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du mich auserwählt hast, bei deinen Blechgedanken dabei zu sein.
Ich finde das ja immer mit dem Ausgewählt schwierig, weil es ist ja nicht wirklich ausgewählt. Also ich mache ja keinen dadurch besser oder schlechter, dass ich mit dem Gesprächen habe.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht fühlen sich Leute auf den Schlips getreten, wenn ich sie noch nicht angesprochen habe, weil es kein böser Wille ist oder sonst irgendwas. Von daher, wir werden sehen.
Ich habe mich über deine Anfrage sehr gefreut
Danke.
und war gern dabei.
Super, besten Dank. Da ist er wieder vorbei, der Blechgedanken-Podcast. Und zwar die Episode 32. Ich hoffe, euch hat das Thema rund um die Plaketten auch ein wenig gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere Lust bekommen, ja, sich auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal als Vespa-Club eine eigene neue Plakette zu gestalten oder auch aufzulegen. Es gibt ja im kommenden Jahr das ein oder andere Jubiläum. Wir selber sind ja 75 Jahre alt und ich bin schon ganz gespannt, wie unsere Plakette aussieht und vielleicht schaffen Jens und ich es ja doch mal, die alte Logo-Variante des Vespa-Clubs Hannover auch als schöne Soft-Email-Plakette wieder auf den Markt oder das erste Mal auf den Markt zu bringen. So, nicht nur der Podcast 32 hat sich zu Ende geneigt, sondern auch das Jahr neigt sich zu Ende. Der ein oder andere wird vielleicht schon die ersten Projekte in die Garage oder in den Keller gebracht haben, um sich für die neue Saison vorzubereiten. Entweder um mal wieder alles zu überholen oder aber eventuell nächstes Jahr ein bisschen mehr auf die Straße bringen zu können. Bei mir liegt ja die ganze Zeit noch die Ciao im Keller in den Farben der Blechgedanken. Ich komme da momentan nicht weiter. Es gibt einfach andere Sachen, die gerade wichtig sind. Für den abschließenden Podcast, also der, der am 1. Dezember 2024 online geht und damit auch das Jahr beschließt, bin ich gerade noch in Gespräch mit der einen oder anderen Person, die ich gerne mal vors Mikro holen wollen würde. Lasst euch also überraschen, ihr werdet das spätestens beim nächsten Sneak Preview hören. Und für alle, die Lust haben, am 6. Dezember gibt es wieder den Babbo in Hannover. Mittlerweile eine Institution. Ich finde es toll, dass mittlerweile so viele Leute sich engagieren rund um das Thema, was kann man Gutes tun für Leute, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Bei uns ist es in dem Fall ja die Hartz-Weihnachtshilfe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß für die nächste Zeit. Wir sehen uns auf der Straße. Oder Fight?